Ich merke jetzt gerade, Nils, die Haare. Was sagst du? Ist das okay so? Kann ich damit auf Sendung gehen oder was soll ich machen?
Kannst du ganz entspannt so lassen, ja? Wirklich. Schöne Menschen verstellt nichts, ist einfach
ach,
so.
Ach, das gibt's doch nicht. Was für ein Einstieg. Nils Petersen ist heute zu Gast. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, freut mich sehr.
Sehr gerne, Sascha, danke.
Ja, boah. Also ich weiß nicht, ob ich dich groß vorstellen muss. Ich habe das ja in dem kleinen Video schon getan, wo ich darauf aufmerksam gemacht habe, dass die Hörer gerne Fragen stellen können. Und erstmal schön, dass ihr auch mit dabei seid und heute reinschaut. Es gibt eine Menge zu besprechen und wir sprechen logischerweise über das Spiel gegen Werder Bremen. Ich glaube, das Spiel davor bei Eintracht Frankfurt kann man ein bisschen ausklammern. Du bist ja auch für DAZN im Stadion gewesen, jetzt vorgestern gegen Werder Bremen, gegen deinen Ex-Verein. Wir sprechen über Krisen von Stürmern, denn es gibt ja gerade beim BVB mit Serhou Guirassy einen Spieler, der nicht trifft. Und dann kannst du ja als Ex-Stürmer auch gerne mal erklären, wie das ist, wie man da mental auch mit umgeht, was man macht, um vielleicht aus einem Loch auch rauszukommen und so weiter. Also all diese Dinge besprechen wir heute. Aber ich muss erstmal kurz noch darauf hinweisen, es ist mir schon so oft erklärt worden, ich soll am Anfang immer sagen, bitte liken, bitte kommentieren, bitte ein Abo abschließen und so weiter. Deswegen mache ich das gerne. Erstmal natürlich bei YouTube. Ihr könnt es auch hören. Also wenn ihr Freunde habt, die sagen, ja, ich bin da auch BVB interessiert, aber ich setze mich jetzt nicht irgendwie hin und gucke das bei YouTube, dann schickt denen doch einfach einen Link von Spotify oder irgendwas, wo ihr die Podcasts jeweils hört. Das ist gar kein Problem. Gibt es auf ganz, ganz vielen Plattformen und könnt das Format auch unterstützen. Entweder gibt es die Informationen auf unserer Website schwarzgelberunde.de. Ihr schaut bei Instagram vorbei, da gibt es das dann oben in der Bio, alle Links, die ihr haben wollt, gar kein Problem. Ich habe im Stadion auf der Südtribüne jetzt vorgestern Tristan und Rasmus kennengelernt, weil Karim Adeyemi wurde eingewechselt, ja, und die haben den Namen so laut gebrüllt, ich habe gedacht, der ist gerade Weltfußballer geworden oder sowas, ne? Und ich habe gesagt, ich grüße die beiden in der Sendung, das habe ich jetzt hiermit getan. Aber ich würde gerne zunächst mal von dir wissen oder anders. Vielleicht kannst du mal erklären, was du gerade machst. Du machst nämlich auch einen Podcast.
Ich mache unter anderem auch einen Podcast, kommt immer mittwochs raus, Petersen und Pipo. Hab dort einen befreundeten Kommentator, den ich zu RTL-Zeiten, Euroleague, Conference League-Zeiten kennengelernt habe. Und genau, wir machen was zusammen. Ganz entspannt, so wie du auch. Du bist ja sehr BVB-lastig, bei uns eher so Kreisliga- und Bundesliga-lastig, so ein bisschen querbeet. Ja, am Ende trotzdem, wie jeder andere Podcast, unterhaltend versuchen, die Menschen irgendwie eine Stunde, 45 Minuten, anderthalb Stunden, wie lange auch immer, manchmal auch mit Gästen, einfach gut zu unterhalten, zur schönsten Nebensache der Welt, die für mich natürlich eigentlich die Hauptsache der Welt ist, ja.
Ja, du kickst jetzt auch wieder oder wie sieht das aus?
Ich spiele in der Kreisliga B, bin dort, sag mal, 5 E-Bike-Minuten entfernt auf dem Kunstrasen tätig, spiele dort, sag mal, so einmal die Woche, wenn ich es schaffe. Jetzt ist natürlich die Winterpause, die ist ein bisschen länger als in der Bundesliga. Genau, bin bei DAZN als Experte tätig, gebe ab und an Vorträge in Unternehmen. Also ja, bin sehr breit aufgestellt, würde ich gerade sagen. Mache jetzt noch einen Trainerschein nebenbei. Also ja, viel und gar nichts.
Oh, da würde ich direkt gerne mal wissen, warum reizt denn deiner Meinung nach so viele Ex-Profis Trainer zu werden? Warum ist das so?
Das ist ganz simpel. Ich habe mit dem Fußball vor 2,5 Jahren aufgehört und habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall Trainer. Mein Vater war hauptberuflich Trainer. Ich bin an der Seite von Trainern groß geworden, sage ich mal. Also bin jeden Tag auf meinen Chef sozusagen getroffen, der Trainer war. Und das wollte ich nie werden. Aber du hast natürlich einen gewissen Status als Fußballer. Du genießt einen gewissen Ruhm und vor allem hast du eine große Verantwortung. Du bist einer von 11 Leuten plus Trainerteam etc. Die Menschen, die Dortmund-Fans sind abhängig davon, wie der BVB Samstagnachmittag spielt. Bis Mittwoch hat man Einfluss auf die Laune. Und das unterschätzt man manchmal und das genießt man auch ein Stück weit. Vor allem, wenn es natürlich gut läuft. Und als Trainer hast du dann wieder eine Verantwortung, die du ja nie wieder haben wirst. Als Spieler bist du einfach zu alt und nicht mehr gut genug. Und dann hast du so nochmal die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf ein Fußballspiel und auf die Laune der Menschen und sich selbst auch zu verwirklichen. Ich meine, natürlich sagen wir Fußballer immer, ja, es geht ums Ganze und ums Team. Ich bin nicht wichtig. Das sagt jeder Trainer an der PK. Aber am Ende sind wir alle so kleine Dieben und wollen natürlich auch am bestmöglichen Erfolg für uns selbst, ganz klar.
Das ist interessant, weil irgendeiner der Hörer hat geschrieben, gibt es beim BVB zu viele Ich-AGs? Also wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, gibt es im Fußball sehr, sehr viele Ich-AGs.
Ja, natürlich. Völlig normal. Und dann wird es immer kritisiert, Grüppchenbildung und wir dürfen nicht so viele Grüppchen haben. Das ist nicht böse gemeint. Egal, wo du vielleicht früher gearbeitet hast, da gab es immer kleine Grüppchen. Völlig normal. Man versteht es mit dem einen besser, mit dem anderen weniger. Vielleicht hocken da ein paar Franzosen, da ein paar Deutsche, da ein paar Asiaten und die verstehen sich natürlich besser. Also das klingt jetzt total blöd, was ich sage, aber ich bin auch noch in der DDR geboren. Ich habe mich immer mit den Leuten gut verstanden, die aus Erfurt, Leipzig oder Dresden kamen. Manche Sachen verbinden einfach. Und das Wichtige ist immer, dass man aber an allen anderen Tischen auch willkommen ist und sitzen kann und dass auch jeder andere zu dir kommen kann. Das macht, glaube ich, eine gute Mannschaft aus. Ich kann halt auch eine große Klappe haben mit Freiburger Vergangenheit, weil wir schon von dieser Gemeinschaft gelebt haben, weil wir individuell immer schlechter besetzt waren. Aber wenn du viele Stars hast, dann ist es einfach was anderes. Und dann ist es natürlich nochmal viel schwerer, dort Trainer zu sein, weil das eine ist, mit Fußballern zu agieren, das andere ist wirklich mit Stars. Und wenn wir jetzt von Girassi, Adeyemi, Brandt, Schlotterbeck, wie sie alle heißen, das sind alles auch tolle Menschen, aber die haben ein ganz anderes Level. Und solchen erfolgreichen Menschen zu sagen, du spielst nicht, ich brauche dich heute vielleicht nicht, du bist nicht im Kader, keine Ahnung, was alles mit reinspielt, ist super schwierig zu kommunizieren. Also das sind halt alles Topstars, die verwöhnt sind. Das ist gar kein Vorwurf, das ist einfach ein Fakt.
Ja, sehr interessant und auch sehr offen und ehrlich, was du sagst. Jetzt könnte man ja meinen, ne, du hast ja eigentlich, also ich meine, ich kenne dich ja nicht, ne, aber ich würde jetzt schätzen, du hast ja eigentlich ein lässiges Leben. Du stehst da manchmal bei der Zone an der Seitenlinie. Ich glaube, das ist eine Sache, die echt Spaß macht. Das habe ich mir jetzt extra auch nochmal angesehen im Nachgang zu diesem Spiel, dass du richtig Spaß hast, das zu machen und so weiter. Es ist ja eigentlich ganz easy. Dann kickst du ein bisschen in der Kreisliga, dann machst du einen Podcast. Aber anscheinend fehlt dir ja irgendwas. Irgendwas fehlt dir. Kannst du das genauer definieren?
Man ist natürlich nie so richtig satt. Als Fußballer hast du natürlich, du gehst zu Hause an den Tisch und alle wollen wissen, wie läuft es denn bei dir. Es interessiert nicht, wie es bei dem Arzt, bei dem Anwalt oder bei dem, Bäcker läuft, sondern die wollen immer wissen, weil bei unserem Job kann jeder mitreden. Jeder kann wissen, wie die Mannschaft gespielt hat, wie die aktuelle Form ist, wie es einem vielleicht gerade geht. Unser Leben ist bebildert. Ja? Jeden Tag steht über uns was in den Medien. Wir sind ganz oft hierarchisch in Deutschland sehr weit oben angesiedelt. Und das macht ja was mit den Menschen. Das heißt, die Menschen kaufen sich Trikots von dir. Die Menschen kaufen sich, fragen, kann ich mir Tickets von dir kaufen, damit ich dir zugucken kann? Natürlich, der Mannschaft. Aber das verändert natürlich Menschen. Du verdienst einen Haufen Geld. Das verändert auch wahnsinnig viel in der Familie, in der Hierarchie, für sich selbst. Das kann es manchmal gar nicht aufhalten. Also damals zum Beispiel ist, glaube ich, Toni Kroos mit 17 Jahren, wurde ich schon die Nummer 10 bei Bayern München versprochen, alles drum und dran. Da denke ich mal so, krass, also das ist eigentlich noch ein Kind und aber eigentlich ja nicht mehr. Jetzt mal rein vom Standpunkt sozusagen, was er verdient, wie er angesehen wird, wo man ihn hinhieft, sage ich mal, das ist schon eine andere Welt. Und ich glaube, dass du dann einfach das 15 Jahre im Schnitt genießt als Profifußballer und dann ist es auf einmal vorbei. Und deswegen spiele ich jetzt auf einmal wieder Fußball, deswegen fange ich jetzt wieder an, auch medial präsent zu sein, weil es auch was Schönes ist. Es ist auch ein Kompliment, wenn du auch vor die Tür gehst und die Menschen erkennen dich. Die können was mit dir anfangen und sagen, ey, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen, ey, cooler Job, ey, gut gesprochen. Natürlich war mir lieber, wenn sie gesagt haben, gut gespielt, aber das kriege ich halt nicht mehr.
Also fehlt dir eine gewisse Form von Aufmerksamkeit? Kann man das vielleicht so relativ auf einen Punkt bringen?
Ich glaube, dass man viel, viel Aufmerksamkeit bekommt. Und die ist natürlich weg nach dem Fußball. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass viele gerne im Fußballbusiness bleiben, weil da bekommst du sie immer noch ein bisschen, ja, man hat sich einen Status angeeignet, den willst du auch nicht verlieren. Klar, wird eine Rolle spielen.
Aber es geht ja im Endeffekt dann null um Geld, weil machen wir uns nichts vor, du müsstest nichts mehr machen. Also du hast, weiß ich nicht, wie viele Jahre in der Bundesliga gespielt, du wirst jetzt nicht auch nur 100.000 Euro im Jahr verdient haben, so ehrlich können wir ja auch sein. Also Geld ist gar nicht die Motivation.
Doch. Würde ich schon sagen, also es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt, das klingt blöd, ob du jetzt jahrelang beim BVB gespielt hast oder bei Freiburg. Natürlich kann ich viele, viele Jahre damit überbrücken. Wenn man gut gewirtschaftet hat, sollte man gut klarkommen. Gibt natürlich auch viele Negativbeispiele. Aber mein Wunsch ist schon, meine Fixkosten zu bestreiten aus meinen Einnahmen. Das heißt, du wirst jetzt nicht reich mit der Arbeit im Fernsehen. Das kannst du ja nicht mit Fußball vergleichen. Aber dass man, also ich schreibe sehr, sehr glücklich und zufrieden auch Rechnungen an The Zone oder an andere Sender, wenn man da tätig ist. Ja, also das mache ich
jetzt. Ja, verstehe ich.
Ist jetzt nicht so, dass ich das vergesse und sage, ach stimmt, ich war ja vor 2 Monaten bei The Zone, ich muss dann, nee, da denke ich schon dran, weil ich mich daran erfreue, wenn ich für meinen Dienst Geld bekomme. Und natürlich war das früher versaut als Fußballer, da hast du viel, viel mehr bekommen als Arbeitnehmer. Und jetzt finde ich es sehr gerechtfertigt. Jetzt denke ich mir so, nee, ich habe ja auch mich wahnsinnig darauf vorbereitet. Ich habe einen ordentlichen Job gemacht, meistens hoffentlich, und dann ist es auch okay, eine kleine Rechnung zu stellen.
Ja, ja, sehr, sehr interessant, diese Sichtweise. Glaubst du, dass es der Branche guttun würde, wenn mehr Leute wie du so offen und ehrlich darüber sprechen würden, weil du hast gerade gesagt, das ist versaut. Ja, natürlich, das sind ja Gehälter, die sind astronomisch. Wenn du jetzt mal zurückguckst, ne, Spieler, die in den 80ern gespielt haben, die können sich wahrscheinlich oder konnten sich nicht leisten, sich darauf auszuruhen. Also du könntest es vielleicht theoretisch, ja, aber ein Spieler aus den 80ern, boah, der musste danach noch natürlich noch ein Lotto-Totto-Geschäft aufmachen, ist ja klar.
Ja, da gibt es genügend Beispiele. Das Spannende ist eigentlich immer, dass wir Fußballer sehr, sehr privilegiert sind und auch dankbar dafür. Das heißt, wir wissen schon, krass, wir verdienen einen Haufen Geld. Wir wissen, was unsere Eltern leisten oder was die Frauen leisten oder was der Nachbar leistet, der Vermieter leistet, egal was. Aber wir wissen schon, dass wir mehr verdienen als der Schnitt, vor allem in diesem Arbeitnehmerdasein. Ja? Wir sind ja einfach Angestellte. Das ist dann schon schwer, als Angestellter, sag mal, reich zu werden. Und als Fußballer hast du einfach die Möglichkeit, da muss man auch keine Hand vom Mund nehmen. Ich finde es immer spannend, dass er mein Umfeld immer gesagt hat, deinen Job hätte ich nicht gerne. Der ist krass. Also es ist jetzt nicht so, dass viele gerne mit mir getauscht hätten, die mich über die Jahre begleitet haben, weil sie dann doch schon was anderes mitkriegen. Es sind oft Diskussionen, dass ich sogar manchmal schützen muss und sagen muss, nee, ich finde, wir verdienen zu viel. Aber da sitzen Leute am Tisch und sagen, nee, das ist der Markt sozusagen. Ihr seid wichtig sozusagen. Also die Leute kommen für euch ins Stadion, die wollen, dass ihr sozusagen gewinnt. Also dass da auch ein gewisser Druck immer da ist auf euch, der da lastet. Und am Ende denken viele auch ökonomisch und sagen, okay, da gibt es ja einen Gegenwert. Der Verein nimmt ja auch durch euch so viel Geld ein, dann ist das so gerechtfertigt. Also es ist immer eine Sache der Perspektive.
Ja, das finde ich schon. Also natürlich können wir darüber diskutieren, dass in der absoluten Spitze die Gehälter zu hoch sind. Aber es wird ja kein Spieler gezwungen, einen Vertrag zu unterschreiben. Ja? Also es ist ja der Verein, der das anbietet. Das finde ich dann schon gerechtfertigt. Ich finde es ja auch interessant, wird ja auch sehr oft darüber diskutiert, dass in den USA beispielsweise die Gehälter im Profisport offen liegen.
Ja.
Wäre das für dich ein Problem gewesen während deiner Karriere, wenn die Leute gewusst hätten, wie viel du verdienst?
Ich glaube schon, weil natürlich dann auch wir in einer Neidgesellschaft leben und das natürlich dann schon krass ist, wenn dann einfach öffentlich steht, Summe X verdient Petersen jeden Monat oder jedes Jahr. Ich meine, es gibt ja auch Seiten im Internet, die veröffentlichen das ja auch mit Mutmaßungen. Und dann kommen immer die Leute und glauben auch, was da steht, was ja meistens nicht gestimmt hat. Aber ich hätte es jetzt nicht unbedingt gewollt. Ich hätte mich nicht dafür geschämt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich immer geisteskrank verdient habe. Das nicht. Aber du hast einfach viel, viel mehr verdient als der Schnitt. Und wenn das so präsent und öffentlich ist, glaube ich, dass dir auch viele Sympathien verloren gehen. Glaube ich.
Sehr interessant, ja. Also ich glaube, wir können über dieses Thema noch eine halbe Stunde diskutieren, weil es wirklich total spannend ist. Erstmal danke, dass du da so offen drüber redest. Apropos verdienen, du kannst ja 3 Paletten verdienen, wenn du in folgende Wette einsteigst. Ja? Und zwar nach dem Spiel jetzt hat ein enger Freund, den ich namentlich nicht nennen möchte, also Tim hat gesagt, dass er glaubt, er ist kein BVB-Fan, kann ich an der Stelle dazu sagen, dass der BVB nicht die Champions League erreicht in dieser Saison. Ja? Also ich weiß nicht, wie viel er getrunken hatte, aber er meinte, ja, ich wette hier 3 Paletten. 3 andere Leute, inklusive mir, und ich trinke ja eigentlich gar kein Bier, sind schon in die Nummer eingestiegen. Möchtest du auch einsteigen, einfach damit er am Ende unter noch viel mehr Leuten richtig blöd dasteht? Das wäre mir ein persönliches Anliegen.
Also für mich ist das ein ganz sicheres Ding, dass der BVB in die Champions League kommt. Deswegen, ja.
Ja, okay,
leicht verdiente Paletten.
Ja, eben. Also, dann bist du also auch dabei. Du bist aber noch in Freiburg unterwegs, ne? Damit ich das richtig zuordne. Ja.
Meine Frau kommt von hier. Ich bin dann hier hängen geblieben, jetzt 11 Jahre hier. Komme ja gebürtig aus Sachsen-Anhalt, aber meine Freunde alle verstreut. Familie kommt lieber hier, macht hier Urlaub. Also, am Ende bin ich hier hängen geblieben, ja.
Ich glaube, ich muss jetzt nochmal schwer drüber nachdenken. Das ist der einzige Bundesliga-Standort, bei dem ich noch nicht im Stadion gewesen bin, in Freiburg.
Dann hast du was verpasst. Also altes, ja. auch nicht im alten Stadion.
Nein. Und das ärgert mich sehr. Eigentlich fand ich das noch viel geiler.
Ja, verstehe ich.
Ja, weil die neuen Dinger, ja, das ist natürlich gut. Es war auch an der Zeit, dass der SC Freiburg ein neues Stadion bekommt. Hab zuletzt jetzt eine Doku gesehen. Ich meine, es war in der ARD, glaube ich, so eine Zusammenfassung, wie dann damals irgendwie Freiburg mit Volker Finke in die erste Liga aufgestiegen ist. Und dann, da sah das Stadion auch ganz anders aus. Hast du dich eigentlich da dann irgendwann mal auch mit der Historie des SC Freiburg ein bisschen beschäftigt? Also wenn du da so lange spielst, mein, du bist ja einer der Gesichter des Vereins in der Geschichte des SC Freiburg, muss man ja schon so sagen.
Ja, klar, wenn du da mit der Legendenmannschaft, Traditionsmannschaft unterwegs bist, sind natürlich verschiedene Generationen dabei. Da ist einer, ich glaube, der war 79, wahrscheinlich ist er mittlerweile 81. Dann kommst du natürlich automatisch damit in Kontakt. Das waren natürlich noch nicht die glorreichen, erfolgreichen Zeiten, aber die, wo alles anfängt, ne? Von denen man sozusagen heute profitiert. Und klar, also jeder kennt diese Strandkorb-Geschichte, Volker Finke und ja, die Breisgau-Brasilianer. Also ich sag mal, ich bin 88 geboren, so ab 95 habe ich mich vielleicht mit dem SC beschäftigt und da war es ja so eine Fahrstuhlmannschaft über die Jahre. Ich sehe immer noch die Blasikowski-Chance vor mir, als er das leere Tor schießt.
Nein, naja, hör bitte auf damit. Ja, ja, natürlich. Ja, das war schon sensationell. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich dieser Anfang der Breisgau-Brasilianer, die fand ich schon sehr geil mit Cardoso, mit Heidenreich, mit den Zayas, Uwe Wassmer und so. Das waren schon sehr kultige Spieler, vor allem, wenn man überlegt, wie die damals Fußball gespielt haben. Ist in dieser Doku auch sehr, sehr schön erklärt. Und da machen wir quasi den Sprung jetzt in die Aktualität, weil nämlich dieses Spiel vorgestern von Borussia Dortmund, die Leute, und ich bin gespannt, wie du das wahrgenommen hast, also selbst erstmal das Spiel, aber auch das Verhalten der Leute, weil die Leute konsterniert aus dem Stadion gegangen sind. Es herrschte eine Ruhe nach dem Spiel im Umfeld des Stadions. Ich meine, du warst natürlich dann noch auf dem Spielfeld tätig und dann leert sich ja das Stadion auch relativ schnell. Aber es war vor dem Stadion total leise. Die Leute haben gar nicht richtig übers Spiel diskutiert, weil sie es gefühlt emotionslos hingenommen haben. Und es ist echt kurios. Borussia Dortmund gewinnt hochsouverän 3-0 gegen Werder Bremen. Eigentlich müsstest du nach Hause gehen und sagen, hey, geil, alles in Ordnung, 11 Punkte mehr als nach der Hinrunde im vergangenen Jahr. Wir stehen in der Tabelle richtig gut da. Ja, wir haben ein paar Punkte vielleicht liegen lassen, aber ist doch alles easy. Und die Leute sind unzufrieden. 80.000, weil natürlich auch die Bremer verloren haben, gehen unzufrieden aus dem Stadion. Das ist doch völlig wild.
Hat man so auch selten erlebt, zumal es immer ein Privileg ist, wenn man dann seinen DAZN-Dienstplan kriegt und ist für Dortmund eingeteilt, weil Dortmund 80.000, geile Stimmung, geiles Stadion, macht richtig Bock. Aber jetzt war ich auch so leicht irritiert. Also ich hatte das gleiche Gefühl, dasselbe Gefühl, dass ich nach Hause bin und dachte, ja, 3-0, aber es war halt nicht krass. Also selbst, ich habe auch viele B-Fans in meinem Freundeskreis, die mir dann auch geschrieben haben, oh, ich bin fast eingeschlafen zu Hause auf der Couch, was für ein Spiel. Und es ist natürlich dann einfach nicht so attraktiv in dem Moment. Dann erwartet man auch einfach diesen Heimsieg gegen eine Mannschaft, die momentan auch einfach vielleicht dann auch schlagbar ist mit ihren 17 Punkten. Und dann ist vieles selbstverständlich. Und der Fußball ist dann auch nicht so ansehnlich, dass du sagst, oh mein Gott, das reißt sich vom Hocker und das reißt sich mit. Weil eigentlich dann 3-0 gegen Bremen nimmt ja jeder mit Kusshand in Dortmund. Aber das war irgendwie, die Leistung war dann nicht so, dass du sagst, mit Kusshand.
Was hat dir denn gefehlt, dir persönlich als ehemaligem Offensivspieler?
Naja, also ist jetzt nicht das erste Mal, dass der BVB ein Spiel gewinnt. Du hast das Gefühl, das ist eigentlich krass, dass sie es gewinnen. Der Gegner war jetzt dann vor allem zweite Halbzeit nicht mehr gut genug, aber erste Halbzeit fand ich, also allein Justin Jin war, wenn er dreimal richtig entscheidet, also es muss mindestens 0-2 in dem Moment eigentlich schon stehen, wenn er dann querlegt oder wenn er einen besseren Abschluss findet. Ja, dann hast du Glück, dass du durch den Standard irgendwie in Führung gehst. Und dann führst du 1-0 zur Pause und es trotzdem sind leichte Pfiffe. Ne? Also du willst eigentlich so eine defensive Grundordnung, die immer Kovac hat, die ist aber eher ein bisschen langweilig. Natürlich muss Niko Kovac auch gucken, dass er seinen Spielstil ändert, damit er nicht angreifbar ist. Also sagt er, ja okay, wir können ruhig den Block nach vorne schieben, gehen vorne drauf. Ja, aber dann musst du natürlich auch Spieler gegen den Ball haben, die aggressiv sind und Bälle erobern. Aber ist jetzt, also sind das jetzt die Balleroberer? Weil wenn du dann mit den ganzen, sag ich mal, Chukwuemeker und Matcher, das sind alle Spieler, die wollen lieber den Ball haben, aber gegen den Ball arbeiten, ja. Ja, macht man mal sozusagen. Aber die Arbeit gegen den Ball ist nicht so gut. Deswegen konnte sich Bremen auch echt ein paar Mal befreien mit unter Volldruck in Anführungszeichen. Und auf einmal stehen sie mit drei vertikalen Pässen allein vom Tor oder sowas. Also das ist dann immer so diese Gefahr, dass du sagst, das eine ist das Ergebnis Fußball Kovac, das andere ist natürlich gewisse Attraktivität. Und da ist momentan gar keine Balance drin, so richtig habe ich das Gefühl, ja.
Okay, interessant, dass du es sagst, dass die Balance fehlt und dass du auch die Namen der Spieler nennst. Man könnte jetzt einen Chukwuemeker durch Brand ersetzen, ist auch kein Pressing- oder Zweikampfmonster. Ja. Ja, also möchte ihm da nicht zu nahe treten, aber ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das Spiel hatte ich dann also auch, ich habe eben das Wort konsterniert benutzt. Hatte ich auch konsterniert zurückgelassen?
Ja, also ich habe mich jetzt nicht überrascht, dass danach auch die Stimmung so ist, weil der Fußball einfach dann halt nicht in dem Moment so mitreißend ist. Das Ergebnis stimmt, ja. Aber es ist dann auch die Körpersprache. Dann ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Chukwuemeker sehe, ich finde den geil als Spieler, aber jetzt auch Guirassy die letzten Wochen so rein körpersprachlich ist mir jetzt manchmal so, dass ich das Gefühl habe, ich habe bei der Wärmung schon beobachtet, wie Schlotterbeck die ganze Zeit so auf geht's, dass bei der es blickt und weiß genau, ey, wir brauchen den Hunger in der Mannschaft, wir brauchen den Hunger gegen den Ball, wir brauchen so auch diese Freude, allein auch sein Jubel beim Tor, weil er trotzdem so dieses, also der gibt mir so viel, aber das kriege ich nicht von allen leider sozusagen. Diese Körpersprache, diesen Hunger, diese Identifikation und davon lebt natürlich auch so ein Verein wie Borussia Dortmund, so ein Arbeiterverein. Weil da geht Fans ins Stadion, die sind ja jetzt nicht so, dass sie sagen, wir wollen hier die Sterne vom Himmel gespielt bekommen, aber so eine Malocha-Mentalität oder so, das sieht dann auch einfach manchmal vielleicht auch anders aus. Ja.
Ist das die Perspektive, die man dann tatsächlich von draußen hat, auch als ehemaliger Profi, der gegen Borussia Dortmund auch in Dortmund gespielt hat, wo es ja früher immer hieß, boah, da hinzufahren, da zu gewinnen, ist ja quasi unmöglich. Da musst du schon eine herausragende Leistung bringen und die müssen auch noch einen schlechten Tag haben. Also das strahlen die nicht mehr so aus?
Das schon. Also die haben natürlich eine krasse Kaderqualität. Aber die Gegner haben sich schon verbessert in der Arbeit gegen den Ball. Das heißt, es wird immer schwieriger natürlich auch dann irgendwie Tore zu erzielen. Mittlerweile können sie alle gut verteidigen, stellen ihre Dreierkette auf, stellen einen tiefen Block und vorne haben sie dann ihren Justin Ginmas und wie sie alle heißen, wo dann Vollalarm ist, wo natürlich dann auch ein Süle oder ein Anton sagen, ey, lass mich bitte jetzt nicht alleine hier. Das heißt, dann bist du abhängig von den Außenbahnspielern. Ne? Also Riason, Kuto, wer da am Ende auch spielt, sag ich mal, welche Höhe dürfen sie heute wählen sozusagen, ne? Weil sich natürlich alle in der gegnerischen Hälfte wohler fühlen. Aber ja, wenn du natürlich dann irgendwie 3 Gegentore kriegst gegen Frankfurt und dann immer wieder so auch Spiele drin hast, wo du merkst, defensiv geht uns was flöten, natürlich ist dann Niko Kovac da und analysiert das und sagt, okay, wir müssen wieder Basics abarbeiten. Weil ich glaube zwar jetzt, dass Niko Kovac mit dem Spiel total leben kann. Also A, das Ergebnis und B, zu null. Aber das ist natürlich nicht das, am Ende ist es Unterhaltung. Fußball ist Unterhaltung. Und da musst du natürlich schauen, dass du die Leute mit deinem Spielstil unterhältst und nicht nur mit dem Ergebnis. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Ich habe mal zu Bremen-Zeiten hatten wir Robin Dutt als Trainer. Wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen, hatten 6 Punkte. Aber alle haben geschimpft, dass wir scheiß Fußball spielen. Aber super schmaler Grad, weil wir waren natürlich auch keine Top-Mannschaft. Wir waren froh, dass wir 6 Punkte hatten. Aber die Leute zahlen Geld, damit sie unterhalten werden.
Ist denn Niko Kovac ein Fußballunterhalter als Trainer?
Oh, ich mag ihn sehr. Ich finde, er steht für etwas. Also wenn du ihn holst, weißt du genau, was du kriegst. Und ich finde, dass er manchmal zu sehr kritisiert wird. Allein, dass jetzt trotzdem auch die letzten Wochen manchmal so eine Thematik aufgemacht wird. Oder mein Freundeskreis dann sagt, oh geil, Xabi Alonso ist jetzt auf dem Markt. Wo ich denke, dass überhaupt so eine Thematik besteht, nachdem, was er dem BVB dann auch gut getan hat nach Nuri Sahin. Also gerade gegen den Ball ist es trotzdem sehr, sehr gut. Und das sieht man ja auch, dass er ein Defensivspezialist ist, sage ich mal, dass er seine Mannschaften taktisch dann auch und kämpferisch dann auch gegen den Ball gut einstellen kann, aber dann leidet halt ein Serhou Guirassy oder dann leidet vielleicht ein Adeyemi, weil du dann natürlich dann, sage ich mal, sehr, sehr viel auch gegen den Ball machen musst, sehr viel in die eigene Hälfte zurück musst, weil das die Basics sind, die mittlerweile alle Mannschaften machen auf dem Level.
Erstmal hast du sehr sympathische Freunde, weil da scheinen ja einige Borussen drunter zu sein. Das muss ich mal positiv hervorheben an der Stelle. Ja.
Auffällig, stimmt.
Ja, und der Name Xabi Alonso fällt auch. Auch das ist sehr, sehr interessant. Stand hier auch zwar noch nicht so richtig auf meiner Liste, aber natürlich wollen wir da gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich will aber nochmal bei diesem Spiel bleiben. Du gehst mit einem 3-0 vom Platz. Kovac hat aber hinterher auch bei euch gesagt, das hat mir teilweise überhaupt nicht gefallen. Vor allem die erste Hälfte hat mir überhaupt nicht gefallen, was wir da gebracht haben. Auch Sabitzer hat das gesagt. Auch Nico hat das ja im Field-Interview bei dir und Laura von Torra so ein bisschen durchklingen lassen, dass da mehr kommen muss. Also die sind selber auch nicht richtig zufrieden gewesen. Das eigentlich finde ich ja ganz gut.
Sowieso. So eine Selbstkritik brauchst du auch, dass du dann am Ende sagst, auch Nico bei uns, der sagt, es nervt ihn dieses 3-3 in Frankfurt, weil du dann schon sagst, so ein Spiel musst du einfach mal wieder gewinnen als BVB, ja, dass du sagst, du führst da zweimal und dann geht er einfach als Sieger vom Platz und dann holst du 9 Punkte in so einer englischen Woche, weil Bremen, St. Pauli, hier sind wir ehrlich, sind halt Pflicht 6 Punkte zu Hause. So lässt du wieder ein bisschen was liegen und dann kommen wieder die ganzen Leipziger von hinten und Leverkusen warten nur darauf, dass du dann wieder vielleicht so eine kleine Mini-Delle hast und dann auch Punkte herschenkst. Ich fand, dass Bremen es sehr, sehr leicht hatte, in den ersten 18 Minuten 3 Hochkaräter zu generieren. Ja? Mit der Kaderqualität, die Bremen gerade hat, das darf dir eigentlich nicht passieren als Borussia Dortmund. Zum Glück bist du da gut aufgestellt mit Kobe, dass er mal dann einen fängt oder so, aber es darf so einer Mannschaft eigentlich nicht passieren. Und sowas nervt natürlich Niko Kovac, klar, weil er weiß, das wird in 3 Wochen dann irgendwann wieder in der Champions League oder so bestraft, der gegen Inter.
Ja, das hoffen wir aber nicht, ne? Aber könnte natürlich sein. Ja. Bist du dann auch im Stadion wieder gegen Inter zufällig?
Nee, ich mache die Konferenz letzten Spieltag aus München, bin aber gegen Heidenheim wieder da im Stadion.
Ah ja, gegen Heidenheim.
3 Tage später.
Ja, das ist natürlich ein absoluter Klassiker, BVB gegen Heidenheim. Ne? Nein, nichts gegen Heidenheim und Frank Schmidt, haben wir ja hier auch schon gesagt, das ist eine gute Nummer, aber es sieht aktuell für die Heidenheimer nicht so gut aus. Ich hoffe übrigens bei solchen Vereinen wenn die dann absteigen, dass die auf jeden Fall mindestens mal in der zweiten Liga keine Probleme haben. Möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Ja, weil viele dann meckern so, Heidenheim in der Bundesliga, da passen ja nur, weiß ich nicht, 15.000 ins Stadion, was soll das denn? Und mitten in der Provinz haben die sich ja auch erarbeitet. Also ich finde den Verein sehr sympathisch mit den kleinen Mitteln da. Wollte ich an der Stelle auch nur mal loswerden. Wir sprechen über Serhou Guirassy, hast du auch schon erwähnt, der ja eine Körpersprache hat, die man nicht unbedingt positiv interpretieren kann aktuell. Und dann habe ich auch zu meinen Freunden gesagt, als wir aus dem Stadion gegangen sind, stellt euch mal vor, der hätte das Ding nicht gemacht. Hätte ja passieren können, ne? Rutscht irgendwie weg oder so, der Ball geht an den Innenpfosten, springt raus. Dann wäre natürlich die absolute Hölle los gewesen. Du hattest vielleicht ja auch schon mal solche Szenen, so klare Dinger, die du dann nicht gemacht hast. Was hat das mit dir mental dann gemacht und wie hast du es geschafft, da dann wieder rauszukommen?
Also es vergehen einfach mehrere Wochen und Monate, in denen du nicht triffst und dann verlierst du ein Stück weit den Glauben an dich und deine Abschlussqualität. Also du bist der Stürmer, das heißt eigentlich bist du der Beste in der Box. So, wenn du Stammstürmer bei Borussia Dortmund bist, sollte im Training ganz klar zu sehen sein, du machst die meisten Tore aus Flanken, die meisten Tore in der Box. Und das interessiert aber am Ende keinen. Am Ende bist du nur noch der Trainingsweltmeister, wenn du es dahin kriegst, aber im Spiel nicht mehr. Und dann kann ich ja nur aus meiner Erfahrung sagen, dass du ganz schnell den Glauben verlierst. Und das ist tödlich, dass dann sozusagen andere zu dir sagen müssen, ach, das wird schon wieder so. Dann wirst du auch süchtig danach, dass andere dir einen Glauben injizieren oder infiltrieren, dass du das Gefühl wieder zurückkriegst. Und es musste am Ende genauso ein Gammeltor sein wie gegen Bremen, dass du irgendwie unwichtiges 3-0 machst, der Ball springt dann wieder irgendwie zu ihm, keiner weiß eigentlich, wie der Ball da überhaupt hinkommt. Aber es sollte genauso sein, dass es ein Knotenlöser ist. Ich habe ihn nicht ganz so kritisch gesehen in den letzten Wochen. Klar, am Ende bleibt immer die Quote. 7 Spiele ohne Tor darf dir als Stammstürmer beim BVB eigentlich nicht passieren. Die Gegner waren jetzt auch nicht jedes Mal wahnsinnig krass, dass du sagst, es ist unmöglich da irgendwie. Und trotzdem sage ich, hatte er viele Szenen. Ich erinnere mich an eine Adeyemi-Chance gegen Gladbach oder Hoffenheim. Ich erinnere mich an viele gute Szenen, wo er wirklich dann auch die Bälle gut ablegt. Und dann hast du vielleicht mal 2-3 Assists schon in einer Halbzeit und gehst in der Halbzeit rein und sagst, ey, ich hatte jetzt schon Mehrwert fürs Spiel, obwohl ich nicht getroffen habe. Und dann triffst du auch mal wieder in der zweiten Halbzeit. Aber der hat einfach so viel zusammengespielt. Dann wirklich viele Spiele, wo ich auch mal sehe, dass er ständig in die eigene Hälfte zurückkommen muss, weit nach hinten, verursacht einen Elfmeter in Frankfurt, wo man sagen kann, was macht er denn da? Auf der anderen Seite, vor 5 Jahren musste ein Neuner bei Borussia Dortmund noch nicht so weit nach hinten in die eigene Box. Hat sich halt auch ein bisschen verändert. Also er leidet auch so ein bisschen unter dem Spielstil. Ich finde, dass er mit Bayer, Brandt mit Abstrichen, Brandt schon eher, Adeyemi nicht die krassen Vorbereiter hat. Also wenn ich jetzt einen Olise sehe oder so, das sind dann nochmal, die können nochmal diese Zehnerbälle spielen. Oder dann gehen die zur Grundlinie, Leimer legt einen quer und du schiebst ins leere Tor. Also Guirassy war schon abhängig, fand ich jetzt so von ein paar Koto-Flanken, dass der mal aus dem Halbbild was bringt. Ansonsten sind Adeyemi, Bayer schon eher selber auch jemand, die gerne selber einen Abschluss finden. Adeyemi spielt oft rechts. Wie soll der von der Grundlinie mit seinem schwachen Fuß flanken oder so? Also eine gewisse Abhängigkeit einfach. Du bist ein Stürmer am Ende der Nahrungskette. Du bist der Einzige, der gegen 2-3 Gegenspieler spielt, in der Unterzahl ist. Da gibt es eine Phase auch mal, dass du einfach mal 7 Spiele nicht triffst. Deswegen schütze ich ihn da. Und aus neuner Sicht freue ich mich für ihn, dass er getroffen hat. Aber er muss für die Zukunft lernen, dass er trotzdem nicht körpersprachlich dann untergehen darf. Dass er dann mit dem Schiri lamentiert und dass er dann genervt ist, wenn keiner ihm den Ball gibt. Weil wenn du so lange nicht triffst, sei froh, dass die Jungs immer noch dir die Stange halten sozusagen.
Du hast ja unter Trainern gearbeitet, die wirklich auch absolute Klasse waren. Ich glaube, du warst gerade am Ende noch bei Thomas Schaaf mit dabei. Du hast unter Jupp Heynckes gearbeitet und natürlich unter Christian Streich. Also alleine, wenn man diesen Namen hört, ja, das ist ja natürlich schon sensationell. Wie haben die das mit dir gemacht? Ich meine, bei Bayern war die Situation natürlich eine schwierige, auch in einem Jahr, wo der FC Bayern kurioserweise, also du spielst ein Jahr bei Bayern München und gewinnt tatsächlich gar keinen Titel. Ist natürlich auch etwas, was eigentlich gar nicht vorkommt. Aber es war ja tatsächlich so, es war die Saison 2011, 2012. Und wie haben diese Trainer das denn mit dir gemacht? Sind die dann oft in Einzelgespräche gegangen oder haben die gedacht, nee, ich muss das irgendwie anders lösen, dass der immer mein Vertrauen bekommt, weil der spielt? Ich meine, bei Bayern warst du jetzt nicht der Stammspieler, logischerweise, aber zumindest mal bei Bremen und bei Freiburg.
Naja, du bist ja schon als Trainer in der Bundesliga, hast du irgendwas geleistet, das dich dahin gebracht hat auf diesen Chefstuhl. Das heißt, entweder bist du fachlich, taktisch Weltklasse oder du bist ein Menschenfänger. Und wenn du beides kannst, umso besser. Und das Glück hatte ich, dass ich viele Trainer hatte, die so agiert haben und die wussten, wie packe ich meine Stürmer an. ich muss ja vielleicht ein Gerassi anders anpacken als ein Nils Petersen. Das heißt, ich war zum Beispiel vielleicht körpersprachlich nicht so schlecht, wenn es bei mir nicht gut lief, weil ich trotzdem dankbar war, wenn ich auf dem Platz stand, auch ohne Tore. Und hab gemacht und war verbissen und verkrampft. Und dann brauchte ich ja eher jemanden, der sagt, hey, bleib entspann dich, alles cool. Aber sagst du jetzt ein Gerassi, boah, entspann dich, alles cool. Ich glaube nicht, du musst dann jeden anders anpacken einfach. Und ich habe für mich auch die Erfahrung gehabt, dass die Trainer gesagt haben, sieh zu, dass du noch eine Stunde länger draußen bleibst und mach Abschlüsse ohne Ende, weil du musst das Tor wieder verdienen. So, und das haben die schon hingekriegt. Dann hat Heinkes sich mit mir hingestellt und hat wirklich mit mir Flugkopfbälle geübt und mir erklärt, was ich machen soll. Einfach, dass ich beim nächsten Mal immer einen Plan hatte, sage ich mal zum Beispiel. Er war halt auch selber Stürmer. Und Christian Streich war eher der, der einmal einen Arm genommen hat. Er hat gesagt, ach Mensch, mach dich doch nicht verrückt. Ich weiß doch, dass du dir selbst am meisten Vorwürfe machst. Alles gut, ja, das kommt dann irgendwann mit der Zeit. Also viel Kommunikation, aber auch nicht zu viel. Weil du darfst jetzt nicht jeden Tag sagen, das wird schon. Also das muss der Spieler auch alleine hinkriegen. Am Ende bist du ein Profi, ja. Also professionell, das musst du dann auch selber hinkriegen. Ist dein Job, dir da irgendwie ein Umfeld zu schaffen, auch zu Hause. Wie thematisiert man das zu Hause? Ich will nicht, dass meine Frau mich jeden Tag fragt, und hast du heute bessere Abschlüsse gemacht? Oder meinen Vater anrufe und der sagt, und hast du gut geschlafen jetzt vom Spiel und so? Oder also man will auch nicht ständig daran erinnert werden. Ne? Ich bin manchmal aufgewacht nachts, hab davon geträumt, ich habe ein Tor gemacht, war nur ein Traum und war immer noch 12, 13 Spiele torlos. Und das arbeitet wahnsinnig in einem. Das nervt und nagt an einem. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, mach ganz, ganz viele Abschlüsse im Training, ganz, ganz viele, verdienst dir wieder.
Ja, also die Leute hier diskutieren ja dann schon im Sinne von Körpersprache ist nicht in Ordnung bei Gerassi. Er trägt nicht so viel zum Spiel bei. Du hast ja eben von dann Vorlagen gesprochen, mal einen auflegen für Mitspieler und so weiter. Wenn du das dann vergleichst mit der Art und Weise auch, wie Fabio Silva Fußball spielt,
ja,
der war ja jetzt auch gegen Bremen sehr emsig, sehr agil, ist oft in die Tiefe gegangen, damit er anspielbar war. Das ist schon ein anderer Stil auch Fußball, ne?
Genau, und du musst halt schauen, als Stürmer, als Neuner, als reiner Boxabschlussspieler, der Gerassi ist, dass du nicht ersetzbar bist, weil jemand anders diese Arbeit macht. Du musst schon irgendwie Mehrwert für das Spiel haben, ne? Mit deiner Körpersprache, weil Gerassi wird immer noch der Spieler sein, wo der Gegner auf dem Spielberichtsbogen sagt, scheiße, Gerassi spielt. Der macht am ehesten ein Tor. Das ist einfach so. Der bindet dann eine Dreierkette, der bindet dann zwei Gegenspieler mindestens. Und Fabio Silva, da sagst du als Gegenspieler jetzt noch nicht in der Bundesliga, oh, scheiße, Fabio Silva spielt. Du sagst vielleicht, oh, der ist mehr unterwegs und der geht dann Richtung Eckfahne und der zieht mehr Freistöße. Aber jetzt mal rein von der Torquote her, wirst du immer mehr Angst vor Gerassi haben. Und den Vorsprung hat Gerassi noch, aber er muss aufpassen. Ne? Er muss dann auch, gerade wenn es dann nicht läuft, musst du dann halt Wege nach hinten machen, musst du vielleicht wieder Freistöße ziehen. Also du musst dann schon irgendwo eine Entwicklung nehmen, dass du sozusagen nicht austauschbar bist. Weil ein Gerassi in seiner Primetime darf 18 Minuten scheiße spielen, aber Nico Kovac weiß, irgendwie macht er mir noch einen. Aber jetzt gerade hat er zu oft das Problem, dass du sagst, nee, ich muss den jetzt in der 60. rausnehmen, weil sonst dreht mir der Silber durch und sonst sagen alle anderen, ey, warum müssen ich mal raus, Adeyemi, Brandt und Co., der andere macht da auch nichts. So, also, da machst du dich schnell angreifbar mit.
Ja, ist so ein bisschen so ein kleiner Teufelskreis, wenn du deinem Stoßstürmer das Vertrauen geben willst, dass er irgendwann halt wieder die Bude macht, der macht die aber einfach nicht. Jetzt spiele ich mal ein bisschen hier Manager. Ja, und biete dir als BVB-Manager an, dass du im Sommer für Gerassi 55 Millionen Euro von mir bekommst. Machst du den Deal oder nicht?
Nein.
Ist dir zu wenig? Möchtest du mehr Geld haben für ihn?
Ich möchte ihn eigentlich nicht loswerden. Also ich finde, dass er eigentlich ein sehr, sehr guter Stürmer ist, der zum BVB passt. Ich fände es schade, wenn er geht. Und das Problem ist, was kriege ich dann für 55? Ja. Was gibt mir der Markt her? Ich kriege keinen fertigen, sage ich. Also ein fertiger auf dem Level Gerassi, weiß ich nicht, ob ich den kriege. Ja.
Weil das Problem dann ja auch wäre, dass man dann wieder entwickeln muss und die Zeit sozusagen verliert. Ist das ein Problem dann auch?
Ich sehe jetzt nicht einen Fabio Silva in 2 Jahren auf dem Level von Gerassi, wenn Gerassi in Topform ist. Also Gerassi ist schon in der Box top, wirklich top. Und jetzt aktuell nicht, deswegen mag der eine oder andere Hörer jetzt sagen, boah, sehe ich jetzt gar nicht so, ja, jetzt gerade gehe ich mit, aber ich sehe das große Ganze und sage, ich würde ihn nicht hergeben. Es ist schon ein Spieler, den du gerne in deinem Kader hast.
Ist sehr interessant, was du sagst, weil du sprichst dich jetzt sehr pro Serhou Guirassy aus und hier herrscht schon mittlerweile so eine Meinung, dass die Leute sagen, wir sind froh, wenn wir ihn loswerden, tatsächlich.
Ja, das geht schnell. Eben weil Phlegmatik, so ein bisschen diese lethargische Spielweise und auch so. Ja, aber ich erinnere mich an Phasen, keine Ahnung, jetzt auch am Anfang der Saison in Heidenheim oder so, da war es dann klar, Flanke, natürlich köpft das Ding rein und so ein Selbstverständnis, wo jeder gesagt hat, oh mein Gott, wir haben den besten Stürmer der Liga, so nach Kane. Das ist jetzt gerade so ein bisschen weg. Ja, aber ich kenne diese Phasen und diese Phasen musste durchmachen. Ich fand es gut, dass Nico Schlotterbeck nach dem Spiel gesagt hat, dass er auch diese Phase mal hatte, wo sich alles auf ihn konzentriert hat und dann hat er wieder einen Bock gemacht und dann lief es wieder nicht gut und die hat er durchschritten und jetzt ist er noch besser als vorher und das erhoffe ich mir manchmal auch von so einem Tal bei einem Stürmer, dass du dann sozusagen, wenn du dann rauskommst, dann so richtig.
Hast du mit Nico schon besprochen, aber was er macht, ja, dann in der Zukunft, ihr versteht euch ja ganz gut, habe ich ja auch so wahrgenommen. Ich meine, ihr habt ja auch beim SC Freiburg noch zusammengespielt. Ist das etwas, also jetzt mal unabhängig von Nico, ne, wo du als Profi mit Mitspielern drüber diskutierst, dass irgendwann mit einer kommt, mit dem du relativ dicke bist, ne? Also nicht jetzt in der Kabine, wenn das alle mitbekommen. Aber du bist mit einem ein bisschen besser befreundet. Ihr geht häufiger mal einen Kaffee trinken oder auch mal Abendessen, hängt mal nach dem Training auch noch länger zusammen. Und der sagt, ey, pass mal auf, Nils, ich hab hier ein Angebot. Wir spielen hier in Freiburg, ist alles ganz schön. Aber ich kann zu Bayer Leverkusen gehen. Die sind ein Level über uns. Ja, so, ich glaube, das kann man ja auf jeden Fall sagen. Die sind ein kleines Level über uns. Ich kann da 40% mehr verdienen. Gab es so Situationen, wo das der Fall war, wo ein Mitspieler dann auch fragt und du sagst, hey, kann ich schon verstehen, macht das? Oder nee, deswegen und deswegen vielleicht besser nicht?
Also wenn, da hat jemand von sich aus angefangen. Ich hätte jetzt nie einen Litz Doan gefragt, ey, du hast ja gerade einen Markt, erzähl mal, wir hatten alles angerufen oder mit wem beschäftigst du dich gerade oder wen triffst du nächste Woche? Da musste schon jemand von sich anfangen. Das kommt schon vor, dass man dann natürlich auch weiß, einer hat einen Markt gerade. Und Nico in Freiburg zu seiner Primetime war klar, der hat einen krassen Markt, ja. Und dann hat man auch nicht jedes Mal gefragt, und wer hat gestern angerufen, wer hat heute angerufen. Das wusste man dann einfach. Und wenn, dann hat derjenige mal angefangen, ja. Aber eigentlich sind das Themen, die man nicht aufmacht. Du machst diese Themen eher auf, wenn es nicht gut läuft. Dass du zum Beispiel sagst, ah, ich spiele gerade nicht, aber gestern hat Werder Bremen angerufen oder FC Augsburg. Und das gibt dir eine Form der Wertschätzung, dass du manchmal eher einen guten Zuspruch brauchst, wenn es nicht gut läuft, ja. Also, dass eher jetzt in die Rassiner-Kabine sitzt und sagt, um sich die Situation schön zu reden, naja, ich könnte ja morgen zu, keine Ahnung, Brentford wechseln, wenn ich wollte oder so. Einfach so, um sich selbst ein Argument zu geben, alles okay, werd nicht unruhig oder so. Aber wenn es richtig gut läuft, wirst du damit jetzt nicht hausieren gehen in der Kabine oder auch im engsten Umfeld. Sei denn, du hast das Bedürfnis, jetzt irgendwie mit deinem Ängsten darüber zu sprechen. Aber ich habe das jetzt nie groß gemacht.
Ist jetzt die Frage, ob man irgendwie mit Augsburg und Brentford hausieren gehen will, ne?
Kommt drauf an, wo du spielst, ja.
Ja, natürlich. Ja. Ach so, da kann ich direkt auch mal fragen, weil das ein paar Leute auch gefragt haben. Gab es bei dir eigentlich jemals die Situation, dass jemand aus dem Ruhrpott angerufen hat und gesagt hat, hey, wir haben hier so ein schwarz-gelbes Trikot für dich, wir könnten dich vielleicht auch hier gut gebrauchen? War das mal der Fall?
Ja, tatsächlich. Klar, mit 25 Toren als 20-jähriger Stürmer in der zweiten Liga hast du natürlich einen guten Markt in der Bundesliga. Ich bin dann zu Bayern gewechselt und ich weiß noch, wie wir in Mainz diesen Liga-Total-Cup oder sowas hieß das damals noch, gespielt haben. Und da kam Kloppo so auf mich zu und hat gesagt, oh, warum gehst du denn da hin? Hättest auch hier hinkommen können sozusagen. Es war schon auch sehr wertschätzend damals. Also ja, klar, als ich zu Bayern gegangen bin, hätte ich auch theoretisch nach Dortmund. Aber wir haben uns nie getroffen oder gesprochen, weil ich mich da schon sehr früh für Bayern entschieden habe. Aber wäre auch eine Variante wahrscheinlich gewesen. Ich glaube, nach Dimitar Rangelov, der nächste Cottbusser, der nach Dortmund gegangen wäre.
Och ja. Du Scheiße, Dimitar Rangelov, habe ich ganz vergessen. Ja, natürlich, absolute Ikone hier in Dortmund. Nee, nicht ganz, aber...
Leo Bittencourt ist dann, glaube ich, später gegangen.
Ja, genau, ja, genau, das stimmt. Sein Vater hat ja auch bei Energie Cottbus gespielt. Ach so, das würde mich auch mal interessieren. Diese Cottbusser Mannschaft damals, ne, mit den, ich glaube, die erste Mannschaft, die mit 11 Ausländern gespielt hat in der Bundesliga. Ja. Waren das für dich Idole? Bist du damals da irgendwie ins Stadion gegangen oder wie weit ist das von deiner Heimatstadt weg?
3 Stunden wahrscheinlich schon.
Ach so, extrem, alles
nee,
klar.
Nee, ja. Ich war nie, also man ist als Ossi-Fan von Hansa Rostock, Energie Cottbus immer so ein bisschen gewesen, aber jetzt nicht so krass, gar nicht. Also diese ganze Ede Geier-Fraktion und so, ich glaube, das fanden viele auch cool. Also Ede Geier an sich, sage ich mal. Aber ansonsten weiß nicht, ob jetzt der Dortmund-Fan gerne nach Cottbus gereist ist. Also, vermutlich nicht. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt, aber am Ende war ich Drittligist und hatte die Chance, in die erste Liga zu wechseln. Deswegen habe ich es gemacht.
Ja gut, muss man natürlich dann auch machen, diesen Schritt ist ja logisch. Ich meine, Stadion der Freundschaft ist es ja auch nicht immer, ne? Kann ja auch eine ganz hitzige Atmosphäre sein, ne? Aber ich bin auch nie da gewesen, tatsächlich zieht sich ja auch hier aus Nordrhein-Westfalen, ist ein bisschen länger, wenn man da hinfährt und aktuell, glaube ich, ja, sieht es da nicht nach erster Liga aus, ich glaube, das können wir auf jeden Fall so sagen. Ja. Als du damals zu den Bayern gegangen bist, ja, weil ich möchte dieses Thema Mentalität und so nochmal mit ein bisschen reinbringen hier, hat dich das dann, ich will nicht sagen, übermannt oder warst du erstmal schockiert, was da für eine Mentalität herrscht, auch im Training? Das hat man ja oft in Interviews auch gehört, so wenn Thomas Müller mal darüber gesprochen hat, dass da eine hohe Intensität herrscht im Training, die teilweise höher ist als die Spiele, die gespielt werden, damit du eben, weil immer alle gegen dich sind, ja, gegen den großen FC Bayern, damit du in so Spielen auch bestehst, vor allem auswärts?
Ja, absolut. Also es hat mich schon auch anfangs nicht erdrückt, aber es war schon krass. Also du bist dann halt in die Kabine um 9 Uhr, bei 10 Uhr war ja Training und dann kriegst du mit, dass manche schon seit 7:30 da sind, um sich perfekt vorzubereiten, um auf ein perfektes Level zu kommen. Dann beim 3 gegen 3, 4 gegen 4, sage ich immer, wolltest du nicht der Idiot sein, wegen dem das Turnier verloren geht. Aber die Qualität und das Niveau und die Intensität waren so hoch, dass du gemerkt hast, boah, ich muss ja jeden Tag ans Volllimit, ans Ende gehen, damit ich nicht qualitativ abfalle. Das hat mir schon imponiert, auch dieses, du fährst nach Augsburg, nach Freiburg, nach Mainz, gewinnst 2-0, setzt dich im Bus und kannst eigentlich nicht freuen, weil es war jetzt einfach Dienst nach Vorschrift. Du musst hier gewinnen, alles andere ist verboten. Das habe ich natürlich später schon mehr genossen. Mit Freiburg haben wir dann halt eine Kabine abgerissen in Mainz, wenn du da gewonnen hast. Dann war das was Besonderes. Und mit den Bayern war wirklich dann, wenn du dann das Champions League Halbfinale in Madrid gewinnst, ja, dann wurde mal gejubelt oder mal geklatscht oder so. Ansonsten ist vieles normal. Und das finde ich krass, ja. Also bei Bayern ist ja eh immer so, man liebt oder hasst sie. Aber diesen Druck zu haben, du musst immer performen, du musst immer fit sein, du musst immer gut sein und du musst vor allen Dingen in Mainz und Freiburg und Augsburg musst du gewinnen, das ist schon ein krasser Druck. Das muss man aushalten können, da musst du schon ein Typ für sein und ich war es damals noch nicht.
Warst du es später oder wärst du es später gewesen?
Du musst schon einen guten Selbstwert haben, gute Portion Selbstvertrauen und natürlich eine gewisse Qualität, um dann auch entsprechend in so eine Kabine zu gehen. Es ist in Dortmund vielleicht nur 5% weniger, aber auch enorm hoch. Und den Selbstwert hatte ich so nie. Ich war schon, habe das erst später gemerkt, ich war ein Spieler, ich brauchte Zuspruch. Ich musste gebraucht werden. Also ich war zwar Joker, aber die Leute haben gesagt, wir brauchen dich als Joker. Wir brauchen dich in Bremen als Nachfolger von. In München brauchte man mich ja nicht. Da hatte man ja Gomez, Olic, Müller, wäre auch ohne mich gegangen. Also man hätte die Saison auch ohne mich so bestritten, wie man sie bestritten hat. Und mir hat das schon mal ganz gut getan als Typ, zu wissen, ich werde richtig gebraucht. Und deswegen hatte ich meine nicht so guten Zeiten dann wahrscheinlich auch vielleicht bei den Bayern, was aber auch normal ist, weil ich noch jung war und nicht so gut. Und auch vielleicht bei der Nationalmannschaft 2018, dass ich einfach gemerkt habe, boah, sehe ich mich hier, bin ich hier richtig an dem richtigen Platz? Also ich musste mir schon immer viel über Erfolgserlebnisse, über Kommunikation und Wertschätzung der Trainer und der Mitspieler schon und mal viel Selbstwert auch holen.
De facto, ich schaue hier gerade nochmal auf meine Liste, hast du mehr Bundesliga-Tore geschossen als Franck Ribéry. Ich verstehe das gar nicht, dass du da so ein schlechtes Selbstwertgefühl hattest. Ne?
Ja, also, aber wenn ich dann, ja, aber Thema Serro Guirassy, als ich 7 Spiele nicht getroffen habe, habe ich an mir gezweifelt und gedacht, scheiße, bin ich noch gut genug für die Bundesliga? Bin ich ja noch richtig sozusagen? Das hatte ich schon immer. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat mich nicht tangiert.
Dann spielen wir hier mal ein kleines Entweder-Oder. Du musst dich immer entscheiden. Ich bin sehr gespannt, für wen du dich entscheidest. Du wirst alle diese Spieler kennen. Und ich fange mal an. Nils Petersen oder Pierre-Emerick Aubameyang?
Pierre-Emerick Aubameyang.
Oh, okay, alles klar. Ja, dann bist du natürlich schon direkt raus. Aubameyang oder Serge Gnabry?
Serge Gnabry.
Gnabry oder Mehmet Scholl?
Serge Gnabry.
Gnabry oder Timo Werner?
Serge Gnabry.
Gnabry oder Marco Bode?
Serge Gnabry.
Jetzt haben wir dann noch Gnabry oder Arjen Robben?
Arjen Robben.
Und dann haben wir Arjen Robben oder Franck Ribéry?
Oh, gutes Finale. Arjen Robben.
Also, ich habe diese Spieler genommen, weil die alle zwischen 90 und 100 Bundesliga-Toren geschossen haben. Ja? Okay. Und du bist halt in dieser Liste auch mit dabei. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Einmal hat das natürlich was damit zu tun, dass man über einen langen Zeitraum solide Leistungen bringt, dass man auch über einen langen Zeitraum fit ist. Ja? Aber da sieht man mal, ne? Da waren ja jetzt auch viele offensive Mittelfeldspieler mit dabei, die eine enorme Qualität hatten. Und du hast ja auch mit Robben und Ribéry zusammengespielt. Wenn man mit solchen Weltstars, die sie zum damaligen Zeitpunkt ja auch schon waren, zusammenspielt, was lernt man da selbst in einem Jahr?
Also, dass sich harte Arbeit lohnt, dass Erfolg nicht geschenkt wird, viele sehen ja nicht die Arbeit, die ein Rom oder Franck Ribéry dann im Kraftraum leisten, 2 Stunden vor jedem Training oder nach dem Training oder sich nachmittags noch extra verabreden mit ihren Privattrainern, dann noch abends zu ihren Physiotherapien fahren, sich irgendwelche Nadeln reinziehen, also Akupunkturnadeln oder sowas, um dann irgendwie immer wieder fit zu sein, auf ihrem Level zu sein. Auch so jedes Wochenende bereit zu sein, dass da ein Gegner ist, der dich unbedingt besiegen will, weil du ein Rom oder weil du Franck Ribéry bist. Und ob ich jetzt in der Kreisliga tätig bin als Nils Petersen oder vielleicht auch als Joker-König oder Rekord-Joker und du wirst eingewechselt, da ist immer ein Gegner, der hat Bock, gerade dich zu verteidigen, weil du vielleicht besonders bist in dem Moment. Und damit umzugehen und da krass zu sein, finde ich, weiß nicht, ist schon alle Ehren wert. Da habe ich mir viel von abgeguckt, diesen Fokus zu haben, auch damit umzugehen, dass vielleicht jetzt mal 2, 3 Situationen nicht gut waren, dass man mal vielleicht 2, 3 Bälle verliert und trotzdem geht das Leben weiter. Das hat mir zum Beispiel auch Emre Can, der war damals 17 bei Bayern, der hat da mittrainiert. Da habe ich gedacht, was hatte der für ein Selbstbewusstsein? Ne? Der hat da wirklich 2, 3 Bälle verloren. Gib mir den nächsten Ball so. Ne? Und das, da guckt man sich schon vieles ab von den anderen.
Ja, das Selbstvertrauen hat er nicht verloren. Kann man auch schon so sagen. Funktioniert jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wie damals, aber das ist ein anderes Thema. Das Thema, was wir gleich natürlich nochmal aufmachen werden, ist auf jeden Fall Xabi Alonso. Das kommt bei den Hörerfragen. Aber ja, ich finde das sehr interessant mit den Extraschichten. Das hört man ja immer wieder, ne? Auch bei so Topstars wie Ronaldo oder Messi. Das ist tatsächlich so, ja. Also, dass die früher zum Trainingsplatz kommen, dass die nochmal eine Extraschicht danach machen, ist schon sehr bemerkenswert.
Ja, aber das ist auch in Freiburg der Fall. Also, ich kenne ja dann auch 2 Spieler, die sind dann wirklich dann Dienstagmorgens, als dann irgendwie frei war, sind sie jedes Mal zum Olympiazentrum und haben dann mit einem Sprinttrainer gearbeitet, um nochmal Prozente rauszukitzeln. Also du musst schon immer viel tun, damit du einfach jedes Prozent rauskitzelst. Weil am Ende sitzt du dann im Bus auf der Rückfahrt und siehst genau vorne, werden die Daten analysiert und da steht halt, Petersen ist jetzt 32 km/h gesprintet oder 33 km/h gesprintet. Und je besser du bist, desto weniger ersetzbar bist du. Und darum geht es uns ja die ganze Zeit. Wir wollen nicht ersetzt werden. Wir wollen nicht, dass darüber nachgedacht wird, wir brauchen einen neuen Stürmer, weil Petersen ist zu alt, zu langsam. Hat keine Daten mehr sozusagen, ist ja auch alles sehr datenbasiert heutzutage und da kannst du schon viel für dich tun, dass du dem ein bisschen entgegenwirkst und genauso auch natürlich auch Thema Gesundheit, dass du einfach viel dafür tust, dass du auf einem gesunden Level bist, dass du dann halt, das ist auch viel Verzicht, es ist nicht nur Invest an Arbeit und Zeit, sondern Verzicht zu sagen, ich kann nicht Freitagabend zu einem Geburtstag, ich kann nicht Donnerstagabend den Aperol Spritz trinken, weil ich habe Samstag ein Spiel, das hat sich ja durch mein ganzes Leben gezogen. Für viele mag das jetzt normal klingen, aber du brauchst schon ein Umfeld, das es auch akzeptiert, ne?
Ja, genau. Vor allem, wenn dann irgendwie mal eine Hochzeit verpasst wird oder dies und das und jenes. Auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehbar. Wenn ich dich so am Spielfeldrand gesehen habe, wenn auch aus Distanz, aber ich habe auch ein paar Fotos gesehen, dann, du wirkst noch extrem fit. Liegt das jetzt daran, dass du jetzt wieder hier ein bisschen zockst? Natürlich nicht auf dem höchsten Niveau, aber dass du wieder zockst. Oder dass du auch dabei geblieben bist, die Ernährung entsprechend so weiterzuführen, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, ich habe leider mit 21, 25, so blöd es klingt, nicht das Wissen gehabt, wie viel Ernährung ausmacht, was Schlaf ausmacht, was wenig Stress ausmacht, gutes Zeitmanagement, früh ins Bett gehen. Ja, die ersten Jahre bin ich auch immer noch, habe ich bis um 1 Serie geguckt. Ich weiß, ich war bei Bremen mit Kevin De Bruyne auf dem Zimmer, der hat immer bis 2 Uhr Call of Duty gespielt und ich habe Prison Break geguckt und nächsten Morgen dachte ich um 7:30, als der Wecker ging, ein bisschen in einer anderen Welt sozusagen. Also da hat man noch nicht so auf viele Dinge geachtet. Ja, da habe ich auch ernährungstechnisch jetzt nicht darauf geachtet, was jetzt vielleicht richtig gesund ist, was nicht. Weil man ist ja jung, man kommt schon durch und man schießt ja trotzdem vielleicht seine Tore. Und je älter ich wurde, desto mehr Wissen habe ich mir angeeignet. Und dann kommt natürlich auch eine gewisse Eitelkeit. Man hört auf mit dem Fußball. Man ist aber trotzdem natürlich sehr präsent. Da will man natürlich auch nach was aussehen. Ich will nicht neben Nico Schotterbeck stehen und der nimmt dich nicht mehr ernst, weil er sagt, wie sieht der hier aus? Dem nehme ich nicht mehr ab, wenn der mich kritisiert. Keine Ahnung, das ist der Anspruch an mich selbst, der ist zum Glück eigentlich relativ hoch. Steht auch manchmal im Wege, aber meistens ist es gut.
Übrigens, wo du gerade Kevin De Bruyne sagst, ich habe gestern tatsächlich zufällig eine interessante Geschichte zu ihm gelesen, dass er nach Genk gegangen ist mit 14 und dann war er irgendwann so bei so einer Gastfamilie und dann ist er ein eher ruhiger Typ, das kann man glaube ich so sagen, ja. In sich gekehrter Typ und dann war die hatten auch andere Kinder, diese Familie und er war da aber in seinem Zimmer und hat sich auf den Fußball fokussiert und dann kam er im Sommer nach Hause zu seiner Familie, zu den Eltern und dann haben die gesagt, die wollen dich nicht mehr. Die möchten, also du machst kein Theater, nichts, aber du integrierst dich halt null. Du bist im Prinzip gar nicht richtiger Bestandteil der Familie. Die wollen dich nicht, weil du so bist, wie du bist. Und dann ist er wieder zurückgegangen Da war er dann so 16 oder sowas und hat gesagt, ich gehe jetzt da wieder hin, also nicht zu der Familie, sondern ich werde jetzt innerhalb kürzester Zeit in der ersten Mannschaft spielen und ich werde es allen zeigen und nochmal extra trainieren. Und dann hat er innerhalb von ein paar Monaten diesen Sprung geschafft, weil er dann mal bei der zweiten eingewechselt wurde, hat 5 Tore gemacht in einer halben Stunde oder sowas. Und dann war er halt in der ersten Mannschaft von Genk. Ist ja schon interessant, wie sich sowas manchmal entwickelt, ne? Hast du weitere so spezielle Mitspieler gehabt, mit denen du auch auf dem Zimmer warst? Mal Kevin De Bruyne ist ja nicht irgendein Kicker. Der spielt jetzt noch beim SSC Neapel, auch wenn er leider ein bisschen oft verletzt ist.
Ja, aber schon ein sehr besonderer Spieler. Also da kam er dann auch damals sozusagen von Chelsea, aber für uns war das ein junger Spieler aus Genk, so der Rothaarige, den keiner kennt. Und dann im ersten Training hat er erstmal gezeigt, wie gut er ist. Schon spannend, dass man manchmal einfach überrascht wird. Ja, und boah, man war natürlich dann über die Jahre mit so vielen im Zimmer sozusagen, dass man das gar nicht mehr so richtig weiß. Aber wenn man mal sieht, was er auch dann am Ende für eine Vita hatte, würde ich behaupten, war er mit 33 bei Man City jetzt nicht anders im Hotel. Also wir hatten damals auch Mannschaftsabende, da kommt dann halt jeder Spieler natürlich, am Ende sind dann 25, 30 Spieler und er war der Einzige, der dann zum Beispiel noch 2 Kumpels mitgebracht hat. Ich glaube, weil er sich dann sicherer gefühlt hat, wenn er Leute aus seinem Umfeld dabei hatte, weil eigentlich war er beliebt in der Mannschaft aufgrund seiner sportlichen Qualität. Und ich mag eigentlich auch ruhige Spieler. Ich mag auch introvertierte Spieler, die gar nicht so viel auf sich geben. Aber die sind eher rar in dem Fußballgeschäft, würde ich sagen. Aber wenn man natürlich dann mal Jahre zusammen auf dem Zimmer verbringt, egal wo ich dann tätig war, ich habe mal bis zu meinem vielleicht 28. Lebensjahr hatte ich meistens noch Doppelzimmer, dann schweißt das schon natürlich ein Stück weit mehr zusammen. Deswegen hatte ich wahrscheinlich mit ihm mehr zu tun als viele andere Mitspieler auch.
Oh, hat das was damit zu tun, wie das Standing ist, ob man Einzel- oder Doppelzimmer hat? Hat sich das auch verändert in der Zeit in der Liga, dass jetzt mittlerweile alle ein eigenes Zimmer haben? Wie ist das?
Klar, hat natürlich auch mit der Corona-Zeit zu tun. Da mussten dann alle ins Einzelzimmer und seitdem hat sich das so durchgeprügelt, dass das auch jeder möchte, weil aber auch der Schlaf einfach eine hohe Bedeutung bekommen hat. Und wenn du natürlich einen Spieler hast, der vielleicht Vater ist und 3 Kinder hat, der geht lieber um 10:30 ins Bett. Und wenn du aber den 21-Jährigen hast, der gerne noch zockt oder der gerne noch Serie guckt, der ist dann bis um 1 wach, ist einfach nicht gut für den Schlaf dann auch. Deswegen hat man, glaube ich, da auch jetzt einfach das so durchgesetzt, dass jeder Einzelzimmer hat. Aber bei Freiburg war es zum Beispiel so, dass immer die 5 Ältesten haben dann ein Einzelzimmer gehabt. Das war die Belohnung für die Alten.
Okay, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja gut, die brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr Schlaf, ne, weil die müder sind.
Ja, genau. Musste regenerieren vom Abschlusstraining noch.
Ja, so ungefähr. Wir kommen jetzt quasi zu den Hörerfragen vorab, aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, ihr könnt sehr, sehr gerne vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de. Da findet ihr alle Infos. Ihr findet den Link natürlich auch zum Instagram-Kanal und so weiter. Ihr könnt uns unterstützen via PayPal oder auch per Direktüberweisung. Und ihr müsst es nicht, ihr könnt es. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber und das Geld wird auch genutzt. Demnächst werde ich ja mal ein Gewinnspiel an den Start bringen und es gibt ja mittlerweile auch Merchandise, das ihr bestellen könnt über Spreadshop. Ihr findet den Link auch da im Instagram-Kanal und ihr findet ihn auch dann in der Inhaltsbeschreibung dieses Videos bei YouTube, falls ihr guckt und falls ihr hört, könnt ihr einfach auch in die Shownotes klicken. Da gibt es die Informationen dann auch und denkt dran, sehr, sehr gerne abonnieren, auch anderen schicken und so weiter. Und wenn ihr ins Stadion geht, könnt ihr gerne ein Foto machen. Ich habe gesehen, ein paar von euch haben auch schon Merchandise bestellt und das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung von euch. Ich bin gespannt, wenn es hier bei mir ankommt, wie es denn dann auch final aussieht und ihr könnt es dann gerne auch in eurer Story verlinken. Ist doch gar kein Problem. Und mir hat ein Hörer hier, Christoph heißt er, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Der hat mir so ein Patch zugeschickt, also mehrere. Ja, ich zeige das hier nochmal, ich mache das mal ein bisschen näher ran. Und zwar für so eine Kutte. Bist du so Typ Kuttenträger? Ich würde sagen eher nein. Ne? Diese klassische Gina.
Feiere ich sehr. Früher, wenn ich immer noch die alten Stadien sehe, 68 München, wie sie alle heißen, diese Kutten schön aufnäher. Richtig geil.
Ja, die sind auch sehr geil. Er hat das gemacht hier von der schwarz-gelben Runde, finde ich also wirklich echt gut. Gesagt, die haben ein bisschen länger gebraucht, bis sie da waren, weil sie kamen jetzt nicht aus dem direkten Nachbargebiet, wo er wohnt, um es mal so auszudrücken. Aber ist eine nette Geschichte. Und jetzt habe ich das Buch gerade nicht zur Hand. Wer möchte, Borussia Dortmund, jetzt weiß ich, habe ich den eigenen Namen des Buches vergessen, populäre Irrtümer und andere Weisheiten, so heißt es, könnt ihr gerne bestellen, wenn ihr möchtet, das kommt mir dann im Prinzip ja auch zugute. Und du hast auch ein Buch geschrieben, Nils, das wusste ich gar nicht, ist sogar ein Bestseller, ja, ist das richtig?
Ja, ist richtig, ja.
Boah. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, das passiert ja nicht mit jedem Buch. Wolltest du das immer schon machen, wie kam es dazu?
Nee, gar nicht, aber ich habe einen sehr guten Freund aus dem journalistischen Bereich, der war Pressesprecher bei Cottbus, heute bei Aue und der hat immer zu mir gesagt, Nils, du hast so viel zu erzählen, du hast so viel was vielleicht die Leute interessiert, gibt das da Preis. Und ich habe mich lange gegen gesträubt und gewehrt, aber dann irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt fange ich mal an, guck mal, wie es wirkt. Und dann hat mir voll Spaß gemacht. Und nach 2 Jahren war man dann fertig. Ich hatte dann Karriere beendet, hatte gleich eine Aufgabe mit Lesereisen, mit Lesungen, allem Pipapo. Das war schon dahingehend schon ein, hat sich das gelohnt und war richtig cool, muss ich sagen.
Hättest du damit so gerechnet, so im Ansatz? Weil das ist ja schon, so eine Lesereise macht wahrscheinlich schon ziemlich Bock.
Ja, du bist ja wie auf Tour, es war auch cool, dann wirklich von Stadt zu Stadt zu ziehen, gerade natürlich auch in die Städte, wo du selber dann auch tätig warst, das macht ja dann ein bisschen mehr Sinn, dass du dann auch noch vielleicht eine Anhängerschaft hast vielleicht oder dann auch über die hiesigen Vereine dann sprichst, aber ich habe das nicht kommen sehen, also ich meine, wir haben damals, glaube ich, gesagt, oh, wenn wir hier irgendwie so 5.000 bis 10.000 Bücher verkaufen, wäre schon richtig cool, weil wir hatten ja gar keine Vorstellung und dass dann mehr werden und es ein Bestseller wird, das, ja, da feiern wir uns heute noch für, klar.
Ja, das ich kann dir sagen, das ist für einen Autor nicht so schlecht. Ja, also
ich war echt stolz und ich bin heute auch stolz, wenn ich in Kassel am Bahnhof langlaufe und sehe, da liegt mein Buch. Also das ist sensationell nach wie vor.
Ich werde es mir jetzt bestellen, tatsächlich. Ja, habe ich mich so entschlossen. Ja, einfach weil ich glaube, dass es eine gute Unterhaltung ist. Ich habe auch die Inhaltsangabe noch mal ein bisschen mir durchgelesen, was da genau auf mich wartet. Und ich glaube, ich mag sowieso gerne so Autobiografien. Das finde ich interessant, wenn die Leute eine Geschichte erzählen. Und das ist ja eine sehr interessante Geschichte. Du bist ja gerade noch so in der DDR geboren, hast du ja gesagt. Und hast sicherlich da auch noch einige Werte mitbekommen, die im Westen nicht so gelebt werden. Ist ja ganz normal, weil es unterschiedliche Kulturen auch in einem gewissen Maße waren. Und ja, mit den Stationen, die du dann hattest, die auch unterschiedlicher teilweise ja kaum hätten sein können, ist ja auch sehr interessant. Diese Glamour- und Glitzerwelt beim FC Bayern mit einem Champions-League-Finale, was du da erreicht hast. Und dann halt, ja, ich sag mal, sehr bodenständige Vereine mit dem SV Werder Bremen und dem SC Freiburg, der nochmal speziell ist in diesem wilden Karussell, sage ich mal, in dem man sich im Profifußball befindet. Also wer das möchte, wie heißt es nochmal genau? Vielleicht kannst du es sagen.
Das Buch heißt Bankgeheimnis. Ja. Genau, weil ich halt hier auf der Bank saß. Also ich fasse aber auch das Thema Geld an. Also man spricht über vieles, ja.
Ja, also Bankgeheimnis könnt ihr auf jeden Fall mal schauen, überall da, wo es Bücher gibt. Ich bin ja immer dafür, das dann direkt vor Ort zu kaufen. Dann haben auch die Buchhandlungen ein bisschen was davon. Ja, sehr gut. Dann kommen wir mal zu den Hörerfragen. Mehrere Leute haben danach gefragt, ob du weißt, was am 27. Januar 2018 gegen ungefähr 17 Uhr passiert ist.
War das in Dortmund? Nee.
Ja, es war in Dortmund. Vielleicht kannst du selber nochmal beschreiben, was da passiert ist, weil ich konnte mich tatsächlich nicht dran erinnern. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch gerade in Kroatien bei der Handball-Europameisterschaft. Deswegen habe ich es nicht mitbekommen.
Ah, okay. War das das Tor des Jahres, als ich aus 40 Metern geschossen habe?
Ich nehme an, dass es das gewesen ist, ja.
Weil also ich schreibt wusste nämlich jemand, nicht, dass ja, es im Januar war. Ich wusste nicht, dass es im Januar war und ich hätte auch gedacht, es war ein Abendspiel.
Ja. Ja, das ist in Dortmund oft der Fall, weil hier wird ja auch gerne mal freitagsabends gespielt, tatsächlich. Ja. Ein Wolfgang hat sogar geschrieben, wenn du es nicht weißt, kaufe ich mir sofort ein Jobrad und mache eine Tour von der Strobelallee bis in den Breisgau und frage einfach Christian Streich. Ja. Aber ja, also jetzt, wo du das Tor beschreibst, kann ich mich auch dran erinnern. Ich glaube, wir haben übrigens das aktuelle Tor des Jahres schon gesehen. Es sei denn, bei der WM passiert irgendwas aus deutscher Sicht sensationell. Der Kollege aus Heidenheim hat da eine ganz solide Bude geschossen. Wobei, hast du gestern das Tor von Serge Gnabry gesehen beim ersten FC Köln?
Ja, das war auch krass, ne? Wenn das so wollte, ist heftig.
Also
ja.
Also für mich sah das so aus, als wollte er das.
Ja, das habe ich auch. Haben sie auch eine Halbzeitanalyse gleich so gesagt? Ich glaube auch. Ja, auch krass. Aber ich glaube, Pieringer ist dann schon eher Favorit.
Ja, das glaube ich auch. Das war natürlich eine sensationelle Bude. Hier schreibt Andreas, und das ist das, was du eben auch gesagt hast, Fußball ist primär Unterhaltung. Das heißt, unterhält der Sport nicht, bleiben die Zuschauer zu Hause und gucken die Spiele nicht. Dann ist weniger Geld in der Branche, damit geht alles kaputt. Dann helfen einem auch keine guten Ergebnisse, die man mit schlechtem Fußball holt. Das hast du ja im Prinzip eben ein bisschen anders formuliert, vielleicht nicht ganz so kritisch, aber vielleicht bringt Andreas das auch einigermaßen auf den Punkt.
Ja, ist ein Fakt. Also die Leute zahlen 30, 50, 70, 300 Euro, damit sie 90 Minuten von ihren Idolen so ein bisschen unterhalten werden. Das gehört einfach dazu. Und am liebsten sehen sie natürlich ein 3-3 gegen Eintracht Frankfurt als mit allen hin und her, als natürlich dann irgendwie vielleicht jetzt mal am Ende ein trostloses 4-0 gegen Heidenheim. Also das ist völlig normal. Das muss man auch als Spieler oder als Offizieller auch akzeptieren. Das ist das eine, klar, das Ergebnis steht ganz oben. Ist Fakt. Aber wir erinnern uns alle an Union Berlin, als sie in der Primetime die Spiele gewonnen haben, aber eigentlich konnten sie es ja nicht angucken. ja, weiß nicht, ob das dann immer so gezogen hat. Also ich habe mich jetzt nicht gefreut, wenn Union Berlin dann gespielt hat.
Ja. Ja, hier ist eine sehr interessante Frage. Und zwar, es gibt ja Spieler, die einfach nochmal besser als Joker funktionieren. Hast du das Gefühl, dass Kani Chukwuemeka so ein Spieler ist? Und wenn ja, woran liegt so etwas? Du weißt das ja von dir selber, dass du sehr gut funktioniert hast, wenn du von der Bank gekommen bist. Aber ist Chukwuemeka vielleicht so ein Spieler? Hat er ja in Frankfurt dann auch Dreck gezeigt und Wirbel gemacht?
Klar, ich glaube, das ist auch, er ist ja auch so eher ein phlegmatischer Spieler, so ein bisschen. Und ich glaube, dass er gut ist, wenn er sauer ist. Wenn, das ist so ein Spielertyp, der, wenn er gekitzelt wird, wenn er dann so dieses diese positive Aggression einfach umsetzt, so diese Wut, so auf dem Platz. Und dann passieren auf einmal Tore. Dann passieren Dinge, die dir vorher in 80 Minuten Spielzeit in anderen Spielen nicht gelingen. Und das ist ja die Kunst, das so hinzukriegen, dass du das natürlich dann auch von Anfang an auf den Platz kriegst. Aber es gibt einfach Spieler, die sind dafür gemacht, dass sie ab der 70. vielleicht einen Input geben können. Deswegen, man will sich nicht darauf berufen, gerade wenn so ein Chukwuemeka in seinem Alter, der hat keinen Bock darauf zu sagen, ich spiele nur noch ab der 70. Aber diese Wut in dir zu haben, das musst du halt hinkriegen, dass du auch von Beginn an auf den Platz kriegst. Aber es ist spannend, dass es manche Spieler irgendwie besser hinkriegen oder dass jetzt auch ein Guirassy auf einmal wieder trifft, wenn er draußen sitzt. Das kann man wahrscheinlich erklären.
Hier gibt es ein Rätsel von einem Hörer, der würde gerne wissen, welcher ehemalige BVB-Spieler das ist. Und ich denke, du kennst diesen Spieler. Ich habe eine Idee, wer es sein könnte. Also, der hat 2011, 2012 in Sunderland gespielt, ging dann 12-13 zum FC Augsburg. Da hat er 13-14 auch noch ein bisschen gespielt. Dann ging er 14-15 zu Borussia Dortmund, ging dann anscheinend wieder zurück zum FC Augsburg. Dann war er nochmal bei Darmstadt 98, 2019-20, Mainz 05, 2021, Eintracht Braunschweig. Dann hat er beim FC Seoul gespielt. Könnte das dieser südkoreanische Stürmer sein, der in Augsburg gespielt hat? Irgend sowas? Der Name fällt mir nämlich gerade nicht ein.
Ja.
Es gibt ja auch keine Lösung. Also bitte, lieber Hörer, nächste Woche die Lösung nochmal unter den Hörerfragen
posten. Gutes Quiz.
Ja, das ist aber schon schwer. Das ist schon hardcore, muss ich sagen.
Aber das ist doch, warte mal, war auch in Mainz?
Ja, war in Mainz, ja.
Dann ist es dieses Yashoi Koo oder so?
Ja, das muss ich gleich nochmal hier irgendwo anders suchen.
Ich glaube,
weil
Yashoi Koo oder sowas, das stimmt.
Ja, weil am Ende halt in Südkorea unterwegs und ablösefrei irgendwann jetzt 25, 26 bei MacArthur in Australien.
Ja, okay, ich sag Co.
Okay. Ja, ich glaube auch. Es gibt jetzt Gerüchte, weil es mit Stefan Kunz beim HSV auf welche Art und Weise auch immer zu Ende gegangen ist, das wollen wir jetzt gar nicht bewerten, dass Sebastian Kehl dahin geht, weil er dort in die Vorstandsebene aufrücken könnte. Du hast ja eben auch von Ehrgeiz und Motivation gesprochen, in welcher Rolle man sich auch befindet und so weiter. Kannst du dir das vorstellen, dass das passiert, dass Borussia Dortmund am Ende tatsächlich auch sagt, eventuell, ja, weißt du, dann ist der schwarze Peter, dass wir ihn eventuell nicht mehr bei uns haben, nicht bei uns, sondern der HSV wollte ihn ja unbedingt haben, dass dadurch eventuell dann eine Veränderung bei Borussia Dortmund zustande kommt, die dem Verein dauerhaft helfen kann?
Das ist ja wie im Fußballgeschäft als Spieler oder Trainer. Also es gibt ja nur eine Veränderung, wenn eine Partei krass unzufrieden ist. Also da kann ja kommen, wer will, wenn du zufrieden bist. Der HSV ist ja der schlechtere Verein als Borussia Dortmund jetzt mal in der Aufstellung. Wobei HSV ein guter Verein ist, muss man ja mal sagen. Sehr, sehr interessant und attraktiv, aber nicht mit dem BVB vergleichbar, mit der Bucht. Und ja, wenn Sebastian Kehl in seiner Position unzufrieden ist oder der BVB sagt, boah, eigentlich wollten wir uns sowieso da mal dahingehend neu strukturieren und verändern, dann kann es sein, dass in so einem Gespräch das mal so ein bisschen dann auseruiert wird. Dann ist eine Form der Kommunikation. Ich meine, so ein Sebastian Kehl ist ja auch nicht blöd. Aber mich hat das schon sehr überrascht, dieses Gerücht, weil ich wusste nicht, dass es so ein Thema ist, dass es überhaupt zur Debatte stehen könnte. Ich hätte es eher weggelächelt, aber dass es so groß aufploppt, wundert mich, muss ich sagen.
Mhm. Es wurde auch nicht wirklich darüber gesprochen. Er ist anscheinend auch sehr schnell aus dem Stadion abgehauen. Jetzt kann man natürlich das so oder so interpretieren. Manchmal interpretieren wir auch so ein bisschen zu viel.
Ja, aber vielleicht ist es auch so, dass Sebastian Kehl sagt, warum macht ihr das überhaupt hier zum Thema? Oder warum sagt Lars Ricken überhaupt was zu dem Thema im Interview und sagt nicht einfach, was für ein Scheiß, lass es weg. Also es ist ja auch eine Form der Wertschätzung, dass es überhaupt Thema gemacht wird. Das ist ja wie als Spieler, wenn du jetzt ein Dortmund-Spieler bist und morgen steht drin, oh, HSV beschäftigt sich mit Julian Brandt, dann würde ja Julian Brandt auch sagen, sag mal, ist das, also warum macht ihr das zum Thema? Gibt es überhaupt einen Grund, wollt ihr euch irgendwie verändern oder so? Dass man dann auch vielleicht sich mehr erhofft, einfach in der Kommunikation des Vereins oder so.
Hier wird gefragt, was deine schlimmste Sinnkrise als Stürmer war und deine Strategie, da rauszukommen. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Da hast du ja erklärt, was du machst. Deswegen brauchen wir da gar nicht nochmal neu drauf eingehen. Es gibt einige, die hier tatsächlich schreiben, hier, was will man dazu überhaupt noch sagen? Grauenvoller Fußball, da spielt ja Bremen einen besseren Ball. Hier wird gefragt, kannst du Sechser? Du bist ja wieder aktiv. Du könntest ja jetzt mit der Erfahrung, die du über all die Jahre gesammelt hast, könntest du ja als Zweikampfmonster auf die Sechs rücken.
Also ich bin kein Sechser, würde ich behaupten. Wenn dann vielleicht mit Abstrichen Zehner, aber nur in der Kreisliga. Aber wenn ich jetzt mal die zentralen Mittelfeldspieler von BVB sehe, dann sieht man ja schon, wenn man kein Tempo mehr hat, was ich nicht hätte, gehen wir mal auf Pascal Groß ein, dann spielst du halt nicht. Ne? Oder Emre Can, der spielt dann eher hinten in der Dreierkette. Am Ende sind die Bellinghams, die Chukwuemekas, die Matchers, Sabitzer aufgrund auch seiner Erfahrungen und so. Du brauchst schon ein gewisses Tempo auf dieser Position mittlerweile. Da kannst du nicht mehr sagen, ich mache das alles mit Auge und habe einen Bewegungsradius von 5 Metern. Die Zeiten sind halt vorbei. Also mir fehlt das Tempo.
Ich bin hier schon auch, also zumindest hier bei Twitter oder X, wie man möchte, bin ich schon auch kritisiert worden, weil ich geschrieben habe, nach dem Spiel von gestern wirken irgendwie alle rund um den BVB unzufrieden. Wie kann das sein? Und dann wurde geantwortet, zu sagen, irgendwie sind alle unzufrieden, weil ein paar Minderjährige oder geistig Hängengebliebene auf Twitter viel zu viel Müll von sich geben, ist vielleicht etwas übertrieben. Dann habe ich aber auch geantwortet, dass ich natürlich nicht nur bei Twitter gucke, sondern auch höre. Und da finde ich sehr interessant, weil einige so in die Richtung gegangen sind mit ihren Aussagen, dass du ja auch Nachrichten bekommen hast von Freunden von dir, die BVB-Fan sind und du im Stadion auch dieses Gefühl hattest. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man nur bei Social Media guckt. Ne? Das sind ja dann schon Leute, die sich auch irgendwie aktiv melden. Und als ich aus dem Stadion gegangen bin, habe ich ja nicht mein Handy in die Hand genommen und geguckt, was die Leute bei Social Media geschrieben haben, sondern ich habe mich mit anderen unterhalten. Auch noch länger mit einem Bremen-Fan dann vorm Kiosk. Und also der sah das genauso.
Ja, der BVB hat uns natürlich auch gerade in Flutlichtspielen oder auch in Heimspielen oft sehr verwöhnt. Ja, und das macht er gerade halt sportlich nicht oder fußballerisch nicht. Deswegen gehe ich jetzt keiner nach Hause und sage, oh mein Gott, war das ein geiler Fußballabend. Ja, dein Verein hat gewonnen, wenn du Dortmund-Fan bist, sagst, jo, nehme ich mit, gerne. Aber das hatte ich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also wer das behauptet, keine Ahnung, gerade die erste Halbzeit, das war dann, also wenn es dann schon mal so, es gab auch vereinzelt Pfiffe, obwohl man geführt hat zur Halbzeit, das war halt nicht attraktiv, fertig. Das, damit muss man auch als Verein leben können mit dieser Kritik und das gehört auch einfach dazu, zu diesem Unterhaltungs-Gekicke.
So, jetzt kommen wir zu der Frage, die alle natürlich irgendwie in den vergangenen Tagen zum Thema gemacht haben. Xabi Alonso. Ja, der ist jetzt wieder frei, weil bei Real Madrid, und da gab es ja diese interessante Diskussion auch bei CBS, Thierry Henry hat das vor einiger Zeit gesagt, jetzt zuletzt habe ich es woanders auch nochmal gehört, dass Xabi Alonso ein Trainer ist und kein Manager. Und Real Madrid braucht halt Manager, wie Carlo Ancelotti, wie Zinedine Zidane, wie Vincente Del Bosque, wenn wir ganz weit zurückgehen, ja, die in der Lage sind, Stars zu handeln. Jetzt will ich nicht behaupten, dass Xabi Alonso das nicht kann oder nicht lernen könnte, aber es ist ein ganz anderer Spielertyp. Gibt natürlich Leute, die jetzt sagen, hey, hallo, wir hier in Dortmund, der kann uns gerne was beibringen, ist überhaupt gar kein Problem. Würde das aus deiner Sicht passen können? Wie fändest du das, wenn man das machen würde? Weil der Fakt ist, Niko Kovac ist, was die Punkte angeht, sehr erfolgreich bei Borussia Dortmund. Aber wenn man jetzt diese Option hätte, mal angenommen, der geht ans Telefon, wenn Lars Ricken anruft und sagt, oh, ist ziemlich cool, was du sagst. Wäre das dann ein Schritt, den Borussia Dortmund einfach mal machen muss?
Spannend. Klar, wenn so ein Trainer auf dem Markt ist, da sind wir wieder beim Thema, egal auf welcher Position, wenn du jetzt einen Stürmer gerade kriegen kannst, der sagt, ich will auf jeden Fall kommen und der ist gerade besser als Gerassi, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Aber so eine Entscheidung zu treffen, mit der Tragweite in einem Aktienunternehmen einen nicht unerfolgreichen Trainer wegzuschicken, weil man gerade irgendwie was Besseres kriegen kann, auf dem man geschielt hat. Und wenn es dann nicht funktioniert, das ist halt brutal. Also du musst ja auch immer so dann das im Blick haben. Aber klar, wenn du den nächsten Schritt machen willst und dann irgendwie den Trainer kriegen kannst, boah, oh Gott, ich würde sowas nicht entscheiden wollen, aber ich glaube jetzt, ich würde behaupten, über 50% der BVB-Fans würde sagen, auf jeden Fall, wenn du den kriegen kannst, bitte, 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 morgen sofort mit der Schubkarre herholen. Aber es ist ja auch keine Garantie, weil Leverkusen wieder ein ganz, ganz anderer Standort ist als Borussia Dortmund, ja. Klar, Real Madrid ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber der Druck ist einfach in Dortmund nochmal ganz anderer als in Leverkusen. Du hast ja trotzdem in Dortmund noch gefühlt mehr Stars als bei Leverkusen. Die sind Stars dann ein bisschen geworden, ja, auch unter Alonso, aufgrund der Meisterschaft, aufgrund der Doubles. Aber er ist ein Bessermacher oder so. Aber in Madrid ist jetzt schon an Grenzen gestoßen, weil da einfach ein ganz anderes Klientel in der Kabine auf dich wartet.
Ja, es wird ja viel darüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob dir in den vergangenen Tagen auch dieses Video angezeigt wurde, wo Luis Enrique irgendwie im Filmraum von PSG ungefähr 2 Minuten auf Kylian Mbappé einredet und dem erklärt, dass der auch nach hinten arbeiten muss, ne? So, interessant. Ja. Und die gewinnen natürlich die Champions League in dem ersten Jahr, wo er nicht mehr da spielt. Also, dass das ein genialer Zocker ist, müssen wir nicht drüber reden. Aber da sieht man, glaube ich, dass dieses People's Management unfassbar wichtig ist für einen Trainer.
Ja, natürlich, weil ja auch die anderen 29, die gucken genau zu und hören genau zu, wie du gerade mit dem Topstar redest, was du von ihm erwartest. Und wie gehst du mit ihm um, wenn er dann trotzdem nicht in der zweiten Halbzeit nach hinten läuft und mithilft? Also, wenn du dann die Spiele verlierst, weil vielleicht dann vorne Neymar, Messi und Mbappé stehen bleiben, das macht immer was mit dem großen Ganzen. Ja, Fußball ist auch viel Politik, da muss man nicht dran, also da kommt man nicht drum herum, du kannst dann keinen Mbappé auf der Bank sitzen lassen oder so. Damit machst du einfach Fässer auf, das kann dann vielleicht auch der eine oder andere nicht verstehen, aber Ausnahmespieler brauchen auch Ausnahmebehandlung. Und die bekommen sie natürlich auch. Und solange es gut läuft und sie liefern, ist alles okay. Aber wenn es dann mal rumort, dann hast du natürlich eine enttäuschte, nicht performende Diva in der Kabine sitzen, die trotzdem mit die Kabine führt, die trotzdem auch so Anführer ist. Und dann driftet es meistens auseinander. Also ich, wie gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen, so ein Trainer ist schon geil zu sein, aber so eine Topstar-Mannschaft zu trainieren mit dem persönlichen Interessen und Ego ist es super schwierig. Also das schaffen wirklich nur die Top-Trainer aller Ancelotti oder so, dass du es einfach gut kommunizieren kannst, gut managen kannst und aber auch wegstecken kannst, dass einfach dann vielleicht einer mal 3 Wochen gegen dich vollschießt in der Kabine, in den Medien oder irgendwo. Da musst du schon echt ein dickes Fell haben. Ja, wie soll das ein Xabi Alonso haben, nachdem man nur in Leverkusen eigentlich so richtig Trainer war?
Ja, das war natürlich schon damals ein Move von Leverkusen, ne? Der kam ja in der Saison, bevor sie dann Meister geworden sind und hat dann gefühlt erstmal ewig kein Spiel verloren. Der hat da alles auf links gedreht, aber der Unterschied ist halt, die sind dem da alle gefolgt.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied gewesen. Und bei Real Madrid sagt sich ein Vinicius oder ein Mbappé oder wer auch immer das spielt, was möchte der eigentlich von mir? Ich bin doch hier die viel größere Nummer, interessiert mich nicht. Und das ist ja bei Real seit Jahren ein Thema, ne? Die arbeiten im Prinzip nicht nach hinten, die möchten nach vorne spektakulären Ballettfußball spielen, ja, so, und das funktioniert halt nicht. Glaubst du denn, dass dieser Kader, den Borussia Dortmund hat, den können die jetzt nicht problemlos mal eben umkrempeln? Ja, es laufen ein paar Verträge aus, aber die können die ja nicht problemlos umkrempeln. Dass Xabi Alonso-Fußball mit diesem Kader überhaupt funktionieren würde?
Oh, das glaube ich schon. Ich glaube ja auch trotzdem, dass auch ein Trainer, das Wort klingt ja immer so ein bisschen, aber ich sage es jetzt einfach so, mit deinem Spielermaterial einfach das Bestmögliche rausholen muss. Also er spielt ja jetzt in Madrid auch trotzdem anderen Fußball als Leverkusen, weil er ganz andere Möglichkeiten hat, weil er vielleicht 3 Spieler mehr auf Platz hat, die gegen den Ball viel weniger machen. Also passt er sein Spielstil an und dementsprechend krempelst du jetzt nicht 7 Kaderleute um oder Kadermenschen, Kaderspieler, sondern krempelst halt deinen Spielstil um und schaust, was ist das Beste gerade für den BVB, ja. Ist es dann die Viererkette, ist es die Dreierkette? Ist es dann vielleicht eher ein Linksfuß auf links, damit Gerassi beflankt werden kann? Oder ist es eher einer, der nach innen ziehen kann? Also ich glaube nicht, dass ein Trainer kommt und sagt genau das und nicht anders. Und ich gehe da nicht hin, wenn ich dann nicht die Mannschaft vorfinde. Das glaube ich, passiert nicht. Also in Leverkusen hat er auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, um das so zu formen. Aber in Leverkusen konnte er halt einem Schick oder einem Boniface mal sagen, ihr sitzt draußen. Aber sagt das mal ein Vinicius Junior oder ein Mbappé. Nicht möglich.
Ja, das ist unmöglich. Wenn du jetzt hier nochmal Lars Ricken wärst, haben wir ja eben schon mal kurz besprochen, holst du Alonso im Sommer, wenn er denn wollen würde, oder machst du es nicht? Das könnte viral gehen, ne? Je nachdem, was du sagst, überleg dir das sehr, sehr gut.
Ja. Ich mag Niko Kovac sehr, deswegen würde ich sagen, es gibt keinen Grund, sich da zu verändern.
Nils, wir sind durch, ja? Also ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich weiß, in ein paar Minuten musst du ja auch, ich weiß nicht wohin, bist du dann wieder kicken? Du hast ja in der Kreisliga nicht mittags unter der Woche Training, ja?
Nein, wir haben auch erst im Februar, glaube ich, Trainingsstart. Eigentlich Ende Januar, dann bin ich auch schon wieder im Einsatz. Aber ich habe gleich den nächsten Call Und dann gehe ich auf Reisen, weil ich jetzt in die Heimat fahre. Dort trete ich für die Werder Bremen Legendenmannschaft auf. Und das ist jetzt mein nächster Termin, ja.
Ach so, du warst aber auch die letzten Tage, warst du bei so einem Hallenturnier in Cottbus, ne?
Genau, für Cottbus und Bremen bin ich relativ aktiv in den Traditionsmannschaften. Die geben Gas, haben viele Turniere, macht echt Spaß.
Ja.
Ich glaube, der BVB ist auch eine Ü40-Mannschaft dabei jetzt. Mal schauen. Ich glaube, ja.
Was, bist du denn schon Ü40? Nein.
Ja, wir heißen Legenden. Wir dürfen auch Ü40 mitbringen.
Ja, okay. Ich wollte schon sagen. Nee, da hätte ich mich jetzt aber auch völlig vertan. Also, da wärst du schnell gealtert in den vergangenen zwei Jahren. Also, das glaube ich nicht. Erstmal dran denken. Ne? Du musst noch kurz drinbleiben, bis hier alles hochgeladen ist. Aber du kennst das ja. Ich möchte mich bei euch da draußen auch nochmal bedanken. Nächste Woche nehmen wir dann hoffentlich auch am Mittwoch auf. Borussia Dortmund spielt dienstags auswärts bei Tottenham. Da muss ich mal gucken, je nachdem, wen ich auch einlade. Oh, du kannst jetzt zum Ende nochmal aussuchen. Hast du jetzt hier mitbekommen, wie das Format so läuft? Welcher Gast würde da gut reinpassen?
BVB jetzt nächste Woche?
Ja, also was denkst du, wer wäre da ein guter Gast?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, dann hol doch gleich mal den nächsten Ex-Cottbus da mit Leo Bittencourt.
Der spielt aber noch, ne?
Ja, aber der spielt ja keine Champions League, der muss ja Mittwoch Zeit haben.
Ja, wenn du das regelst, kein Problem, du hast bestimmt einen Kontakt. Also beim aktiven Profi, boah, das ist nicht so einfach.
Füllkrug ist verletzt, der hat auch Zeit.
Ja, das würde ich natürlich sofort machen. Ja, ich rufe da mal einfach in Mailand an, kein Problem. Lass mich direkt nach Milanello durchstellen, spreche ja Italienisch. Das kein Problem
buongiorno,
sein.
Genau.
Ja, buongiorno, komm mal. Alles klar, Nils, herzlichen Dank. Herzlichen
Danke
Dank auch an euch da draußen, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und denkt dran, nächste Woche sehen und hören wir uns wieder. Macht's gut.
Ciao.